Kann ja nichts schief gehen. So, bereit, wenn du es bist.
Ich bin ready.
Sehr schön. Dann legen wir mal los.
Herzlich willkommen, liebe Höhlenmenschen, der Football Podcast. Ich brauch das. Und wenn dann natürlich auch sowas kommt mit Statistiken und ja, der hat das und Lauf und alles drumherum, dann bin ich raus. Dann sage ich, okay, alles klar, ich gehe an den Tresen. Warum erfindet man Toblerone? Warum? In der Mittagspause halt immer so 100 Gramm. Ne? Ja, Fakt ist, wir sind am Ende. Ja, also auch körperlich, ich sowieso geistig am Ende heute. Das sind die letzten Worte? Was ist das? The Football Cave.
Nicht umsonst gibt es das Sprichwort, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ja, das ist tatsächlich was dran, sonst wäre mein Gast und ich heute nicht hier. Und damit herzlich willkommen, liebe Höhlenmenschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football-Podcast. Was wäre nur aus ihm geworden, wenn er nicht Polizeibeamter geworden wäre? In jedem Fall wurde aus ihm ein großartiger Coach. Den Fall des mysteriösen neuen Pokals konnte er bereits im Jahr 2021 erfolgreich lösen. Heute ist er hier, um mit mir gemeinsam sowohl einen Blick in die Vergangenheit als auch einen in die Zukunft zu werfen. Ich freue mich so sehr, dass er wieder da ist. Er ist aber auch lange genug, oder es ist lange genug her. Guten Abend und herzlich willkommen, Thomas Kösling.
Ja, einen schönen guten Abend an die Höhlenmenschen, schönen guten Abend an dich. Ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat. Ich glaube, ja, 2 Jahre jetzt knapp, ne?
Mhm. Ist viel passiert.
Ja, sehr ja viel passiert. Auf jeden Fall.
Es ist sogar, glaube ich, gerade 3 Jahre, weil ich meine, wir hätten uns nach dem Championship-Sieg gesprochen. Also warst schon amtierender Champion damals, ja.
Ja, okay, dann war es im Jahr 21 sogar.
Ja. Okay. Ja. Also auch noch recht frisch. Also das quasi die zweite Staffel. Ich dachte, das ist ja unterteilt in Staffeln. Jetzt sind wir schon mit Staffel 4. Also Never Ending Story. Und ja, die meisten kennen dich halt noch aus der Folge From Frankfurt to the Galaxy. Der Football Talk mit Thomas Kösling. Das war auch so ein Namensding. Ne? Einfach, das kommt dir in den Kopf, weißt du, so, ah, okay, alles klar, Galaxy, komm, machen wir mal. Ja, jetzt bist du wieder da. Ich freue mich. Und ich freue mich ebenso, euch auch darüber zu informieren oder in Kenntnis zu setzen, dass dem Aufruf, Fragen an den heutigen Gast zu stellen, ein paar User gefolgt sind. Da hat mir ja ein Kollege netterweise eine schöne Grafik gebastelt mit dir drin und habt ihr Fragen in die Kommentare? Das war, ja, dem Aufruf sind Leute gefolgt. Die kommen alle tatsächlich aus dem Discord, 18 Stück insgesamt. Das Schöne ist, das habe ich dir off-air schon kurz erzählt, dass 3 User aus dem, wie gesagt, eigenen Galaxy-Discord kommen. Da sage ich jetzt schon mal Dankeschön an UltiP, an Gausi und an JamesBond007. Auch ein, wer immer du bist, du hast einen ziemlich geilen Usernamen auf jeden Fall. Genau. Und wir fangen direkt mal an mit schon der ersten Frage. Auch wenn wir das, glaube ich, schon mal beantwortet hatten in unserer gemeinsamen Folge. Ich muss mal eben schauen. Die kommt nämlich von, ja, UltiP. Und ist folgende.
Wo und wann hast du das erste Mal Football kennengelernt?
Ja, ich glaube, wir haben die beantwortet damals. Das erste Mal kennengelernt oder mit in Berührung gekommen, bin ich in der Mittelstufe damals bei einer Projektwoche der Hanau Hawks. Und da durften wir in der Wanderwoche Projekte wählen und ich war immer sportaffin, habe alles möglich gemacht und habe mich einfach mal drauf eingelassen. Und da bin ich mit dem Sport das erste Mal in Berührung gekommen. Und es ist eine witzige Geschichte, weil ein damaliger Spieler der Hanau Hawks war der Sebastian Tuch. Ältere kennen ihn vielleicht noch, ein langjähriger Spieler, Nationalspieler und auch einer der besseren DBs in Europa wahrscheinlich zu seiner Zeit. Und mit ihm habe ich ja damals dann sogar noch gespielt beziehungsweise gecoacht zusammen. Wir waren zusammen im German Bowl, da war er Teil unseres Trainerstabs. Und ja, das war dann auch so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Aber ja. Durch Flag Football, was ja jetzt auch wieder akut wird und immer populärer, bin ich tatsächlich zum Sport gekommen.
Tatsächlich. Sehr schön. Und UltiP schiebt direkt seine zweite Frage hinterher und die hauen wir einfach mal raus.
Eine Frage, die mich als Packers-Fan natürlich interessiert. Was verbindet dich mit den Minnesota Vikings? Warst du schon mal bei einem Heimspiel im Stadion?
Ja, was verbindet mich mit den Vikings, als ich dann Mitte der 90er mit Football in Berührung kam. 94 war der erste Super Bowl, den ich mir auf VHS-Kassette nachträglich anguckt habe. 49ers gegen die Chargers, das weiß ich noch. Und natürlich ist man dann 49ers, Steve Young, Ricky Waters, Deion Sanders.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber ich 97 kam, glaube ich, Football zum ersten Mal so im Pay-Per-View, aber irgendwo, wo ich es gucken konnte. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und 1998 haben die Minnesota Vikings Randy Moss gedraftet und durch Randy Moss, ja, dann sieht man Minnesota spielen, das war eine spektakuläre Offense damals und ja, man kennt ja nicht viele, ne, und dann bin ich einfach da hängen geblieben und bin dann durch Randy Moss eigentlich Minnesota-Fan geworden.
Ja. Sehr schön. Warst du schon mal?
Ach ja, genau. Ja, beinahe, ist leider ein bisschen eine traurige Geschichte, ich war tatsächlich Januar 2023, wäre ich zum Playoff-Spiel Minnesota gegen New York Giants gewesen. Ich war auch schon da, habe einen alten Spieler von mir, John Tidwell, auch getroffen, der da wohnt. Aber dann ist leider mein Hund verstorben, mein 6-Jähriger, an dem Tag. Also er wurde totgebissen leider, war ein ganz kleiner. Und ich habe den Anruf bekommen und dann jeder, der Hunde hat, da bin ich direkt heimgeflogen. Da war keine Chance mehr in irgendeiner Form, dieses Spiel teilzunehmen. Ich werde es irgendwann wieder machen, aber ich war schon in anderen Spielen, ich war schon bei 4, 5, 6 NFL-Spielen, glaube ich, bei 3, 4 College-Spielen. Minneapolis leider noch nicht.
Ja, gut, da hast du mir auf jeden Fall schon mal was voraus, nämlich alle diese Spiele. Und ja, Randy Moss, auch ein ganz großer. Und für Ulti P als Packers-Fan natürlich so ein bisschen diese, ja, wie soll ich sagen, diese Grenze, weil Brett Favre, ne, sowohl ja bei den Vikings als auch bei den Packers, auch ein großartiger Spieler. Ja, jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Es ist eine, ich sag mal, ein bisschen private, aber eigentlich auch interessante Frage von BT. Jetzt muss ich aber vorweg fragen, bevor ich diese Frage überhaupt stellen kann. Hast du einen neuen Hund? Oder,
nein,
oder wie hieß der alte Hund?
Nacho okay. Hieß er, war ein kleiner Zwergspitz.
Ja, ja. Okay. Da dürfen wir den trotzdem die Frage stellen? Weil dann ist sie halt, ich sag mal, jetzt nicht grammatikalisch, wie sagt man, dann ist sie zeitlich gesehen, weil das jetzt in der Gegenwart spricht, die Frage, natürlich nicht mehr richtig, aber BT wollte es wissen, ich fand sie auch cool und wir hören mal rein.
Warum heißt dein Hund Nacho? Hoffst du noch darauf, von Chio gesponsert zu werden?
Das ja, ist von ihm klar, das war. Ja, wer, okay. Wer ihn gesehen hat, wer ihn erlebt hat, weiß warum. Also es hat einfach gepasst. Es ist, hat zu dieser Rasse gepasst. und von daher, das war einfach. Vielleicht wie mit dem Namen, den du vorhin gesagt hast, wo wir über die erste Folge gesprochen haben. Das kommt einfach so, man sieht es und das passt.
Ja,
und stimmt. Von daher, ja.
Stimmt. Ja. Also ich kann dazu nur sagen, ich bin ja auch Hundebesitzer oder wir, meine Frau und ich. Und wir haben ja zwei französische Bulldoggen. Sie, also Bella, ja, bei einer italienischen Familie, langsam. Habe ich übrigens mal gelernt, langsam sprechen von eurem ehemaligen Offense-Koordinator. Immer langsam sprechen. ja, die Bella, und da merkst du, glaube ich, dieses italienische Temperament, weil sie, eine Bulldogge, eine französische Bulldogge ist nicht groß, also geht. Und sie als Hündin noch kleiner, vielleicht einen Ticken größer als Nacho war. Aber sie ist so jemand, sie geht alles an, scheißegal, wie groß der ist. Ne? Und ich glaube, irgendwann wird sie auch mal wahrscheinlich einfach, ich weiß es nicht, dann kommt wahrscheinlich ein Dobermann und denkt so, okay, was willst du von mir? Ja, das sind halt, aber sie ist eine total Liebe, also von daher, das ist, nächste Frage.
Hunde sind was Tolles auf jeden Fall, das absolut. Kann man jedem empfehlen, der Zeit hat und richtig. Der überlegt, ne, aber Zeit sollte man mitbringen, weil ich glaube, die Tiere sind zu schade, um sie einfach nur daheim einzusperren, aber sie geben einem schon sehr viel, das hätte ich auch so nicht gedacht.
Ja. Absolut, das stimmt, ja, also Hunde, wer noch keinen hat, wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, holt euch einen, es gibt genug da draußen in den Tierheimen, die ein Zuhause suchen und, die Frage, die ist auch genial, also BT aus dem Discord passt, also geht auch noch um den Hund und die ist einfach genial.
Man sagt ja, dass Hundebesitzer sich Hunde mit ähnlichem Charakter holen. Wie passt ein Zwergspitz zu einem Football-Headcoach und Polizist? Ist es etwa die Eigenschaft, auf der Stelle zu stehen und seine Spieler, die größer und breiter sind, ständig ohne Grund anzubrüllen?
Das ist wirklich eine überragende Frage.
Ist das so?
Er hat schon, also interessante Frage. Ich meine, meine Frau hat ihn geholt, muss ich fairerweise sagen, ja. Und ich bin dann mehr und mehr aber auch zu seiner Bezugsperson geworden. Aber vielleicht auf das Bellen gar nicht so, würde ich das gar nicht so beziehen, aber dass er halt einen eigenständigen Charakter hat, dass er wirklich auch so ein bisschen in seiner Art ein bisschen stur sein kann und seinen Weg so geht. Und ich glaube, das ist charakteristisch für das, für was ich vielleicht auch stehe.
Also ich hätte gerne, wir kriegen ja immer Memes zu den Folgen und ich wünsche mir so sehr eine Folge, ein Meme genau zu dieser Frage, weil einfach dich da zu sehen in diesem Verhältnis klein zu groß zu deinen O-Linern und dann, aber ein Headcoach ist ja auch eine Respektsperson, ne? Also grundsätzlich finde ich, ist ein Coach immer eine Respektsperson und
im besten Fall ist das so, ja. Ne?
Sollte es so sein, ja. dann kommen wir mal zu dem, warum du ja auch hier bist. Eigentlich, lass uns über Football reden, über die Galaxy, über die ELF. Und so ein bisschen vielleicht mal, ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, so ein bisschen so ein, ja, die letzten drei Seasons kurz Revue passieren lassen. Natürlich den Ausblick auf die upcoming Season werfen. 2021. Wir nehmen es mal vorweg. Es ist kein Spoiler-Alarm. Ihr seid Champion geworden in der ersten ELF-Saison. Also der, wer es noch kennt, die alte NFL Europe. Ich bin so jemand, der halt damals schon das aktiv mitbekommen hat. Ja, daraufhin, wie gesagt, wir kennen alle die Geschichte. Warum, wieso, weshalb? Hättest du damals erstmal gesagt oder gedacht, dass es so groß und so krass werden kann, auch bis heute? Und vor allem, hättest du gedacht, dass du am Ende der erste ELF-Champion sein wirst mit der Galaxy? So am Anfang, wo du sagst, okay, jetzt geht's los.
Ja, ich war schon immer jemand, der an Visionen geglaubt hat und auch gewisse Risiken in Kauf genommen hat. Ne? Im Prinzip bin ich auch damals zu Frankfurt Universe in die fünfte Liga, jetzt von der GFL 2 ist jetzt nicht so, aber einfach gesagt, wir wollen dieses Abenteuer starten und diese Vision von dem lila Football irgendwie reinbringen. Das hat mich auch schon gereizt und genauso habe ich keine Angst, neue Wege zu gehen. Vor allem, wenn man das Gefühl hatte, man kommt hier nicht weiter. Und das war halt zu diesem Zeitpunkt so, dass man irgendwo an Europas Spitze war. Wir waren im German Bowl, wir haben die besten Teams gespielt, aber es hat sich nichts weiterentwickelt. Das war im Prinzip immer dasselbe. Und dann muss man auch sagen, verliert man vielleicht auch ein bisschen den Spaß. Und die European League of Football war einfach eine Vision, die für Aufbruch gesorgt hat. Ja, ich weiß auch, für viel war kontrovers und alles, aber das gehört auch dazu, wenn man so ein Schritt geht. Frankfurt Universe war auch kontrovers am Anfang. Ja, aber nichtsdestotrotz war ja die Intention gut. Und ich glaube, die hat sich auch bestätigt, jetzt in den letzten Jahren, was aus der Liga geworden ist. Das muss man jetzt schauen, inwieweit das in der Zukunft passiert. Aber von daher, die Visionen, der Glaube daran, dann einfach alles dafür zu tun. Was daraus wird, keine Ahnung, aber ich habe auch keine Angst zu scheitern. Und das war für mich einfach die Entscheidung, okay, wir sind jetzt hier. Was passiert, wenn wir hier bleiben? Und da waren wir am Scheideweg. Also lass uns doch was Neues probieren, wo wir vielleicht weiter wachsen können. Und deswegen war ich schon sehr positiv, weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin, zu sagen, wir gehen in die Liga. Mir ist auch bewusst, dass das alles ein Prozess ist und dass da am Anfang es auch noch holprig ist. Aber ich muss sagen, gerade auf das erste Jahr, ich wusste auch, dass wir eine Top-Mannschaft haben. Die hatten wir ja auch in der GFL. Also egal, wo wir gespielt hätten, wären wir mit der Mannschaft ein Titelanwärter gewesen. Und da hat man sich natürlich Chancen ausgerechnet. Was ich an dieser Saison einfach besonders finde, zum einen jetzt, dadurch, dass die Liga sich etabliert hat, der erste Titel bedeutet was. Es ist so. Also wir haben diese Geschichte geschrieben, das nimmt uns keiner. Und auch wenn vielleicht viele sagen, ja, damals war die Liga ja auch neu und vielleicht noch nicht so gut, das stimmt zwar in irgendeiner Form, aber dieses Finale gegen Hamburg war wahrscheinlich eines der besten Footballspiele, was es in der Liga je gab. Vielleicht das Beste jemals in der European League of Football und wahrscheinlich auch eins, was es europamäßig in den letzten Jahren gab, weil da war ja alles dabei. Und dieses Finale vor so einer Kulisse, mit dieser Dramatik, mit diesen hochklassigen Spielern, wenn man jetzt sieht, wer da alles in diesem Finale teilgenommen hat, Jadrian Clark, der jetzt für viele der beste Quarterback gerade in Europa ist, ne? Omari Williams, bei uns die ganzen Spieler von Hamburg, das waren die besten Spieler Europas, ne? Und deswegen bedeutet dieser Titel halt trotzdem was, weil es so einfach ein besonderes Spiel war. Und jeder, der schon mal einen Titel gefunden hat, weiß, das ist nicht einfach, egal wie.
Ja, das
Und von
stimmt.
daher ist das einfach für die Reise, die wir damals mit Universe gestartet haben, war das für mich so ein mit dieser Truppe, mit diesen Jungs, wo jetzt ja auch ein paar langsam aufhören, so ein schönes Erreichen des Ziels. Plus mit dem Finale haben wir, glaube ich, die European League of Football eine gewisse Legitimation gegeben, dass alle gesehen haben, da ist Top-Football und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch durch dieses Finale gerade im nächsten Jahr auch neue Teams gesehen haben, okay, das ist wirklich cool und neue Spieler, okay, wir gehen dahin. Ne, von daher haben wir schon ein bisschen Pionierarbeit geleistet und dafür war ich mir noch nie zu schade und bin da auch sehr stolz drauf.
Sehr gut. Kurz zusammengefasst, das hatte ich auch mal in einer Folge, ich weiß den Namen gerade leider nicht, aber auch mit einem ehemaligen Spieler, auch recht bekannt, Legendenstatus in Frankfurt. Da schließt sich nämlich der Kreis, weil die, klar, die alte Galaxy aus der NFL Europe, die NFL Europe war vorbei, also haben die Spieler und anderen Fans gesagt, wir gründen einen Verein, also die Frankfurt Universe. Und die wiederum dann, wo dann halt quasi viele Teile der Mannschaft in der Galaxy aufgegangen sind. Ne, also von daher, Purple bleibt. Ja, du hast es schon gesagt, es war tatsächlich ein sehr, sehr nervenaufreibendes Finale. Ich kann das mal mit einem Fun Fact untermalen, denn ich habe das Spiel live auf meinem Handy quasi verfolgt, während meinen zweiten Flitterwochen in Griechenland. Und ich hätte das Handy, also weil ich so mitgefiebert habe, ja, beinahe vor Aufregung dann auch ins Meer geworfen. Also es wäre mir fast aus der Hand gefallen. Bei einer Bootstour, also das zeigt schon, wie eng diese Kiste einfach war, ne? 32-30. Auch diese Dramatik in diesem Field Goal, diesem Verschossenen, also Geschichten, das war so, ne? Und wie du schon sagtest, ne, Jadrian Clark dabei, klar, auf eurer Seite Jacob Sullivan dabei, Lorenz Regler, also so auch wirklich top, ja, Spieler, natürlich auch top Coaches. Also, nein, wirklich, aber das war einfach, ja, wer es gesehen hat, wie gesagt, auch die Kulisse über 30.000 und auch jetzt, letztes Jahr in Düsseldorf, nee, Quatsch,
in Duisburg waren es über 30.000, so, damals genau. Waren es über 20.000, aber es war ja immer noch Corona-Jahr, also das war ja sensationell, ne? Das war
absolut
schon gut.
Ja. Ja, kommen wir mal zur zweiten Season, also 2022. Es gab halt ein paar Regeländerungen, klar, die Liga wurde aufgestockt, entsprechend. Das hat ja auch gezeigt, wie du schon sagtest, ne? Da gab es dann Teams oder vielleicht Verantwortliche, die gesagt haben, okay, komm, wir haben Bock drauf, wir wollen da mitmachen, wir wollen wirklich regelrecht mitspielen. Und ja, es gab auf jeden Fall, also die eine Regeländerung war ja, dass das gab es ja beim Championship Game schon, dieser Videobeweis, der wurde eingeführt. Das kennt ihr wahrscheinlich da draußen aus der NFL, dass das Coaching-Team oder insbesondere der Headcoach halt die pro Halbzeit zwei Entscheidungen anfechten kann. Also er kann challengen, die rote Flagge oder das rote Tuch werfen und sagen, das möchte ich gerne nochmal sehen. Wie war das für dich? Wie oft hast du es benutzt oder wie oft hast du auch recht bekommen? Weißt du das noch ungefähr? Weil es ist ja eine Tatsache, in so einem Moment aus der Emotion heraus vielleicht auch, ne?
Ich kann ja ein paar Fun Facts hier raushauen. Also es wurde uns eine Woche vor dem Finale gesagt, dass wir Instant Replay haben. Ja, mhm. Das war auch eine neue Situation, aber ist absolut eine gute Sache, kann ich auch sagen. Mhm. Und damals war mir schon bewusst, und das habe ich auch spaßhalber zu dem Whitehead gesagt, egal was passiert, ich werfe als erstes diese rote Flagge. Es ist mir wurscht, du wirst die irgendwann fliegen sehen. Einfach, weil es ist im Nachhinein auch die erste Flagge, die je geworfen wurde.
Ja, ja,
wahrscheinlich auch in der europäischen Liga. Ne? Und dann habe ich das gemacht. Wir haben sie leider verloren. Aber das Witzige war auch,
schön.
Ich gehe so vor dem Spiel zu den Schiris und frage, was ist denn mit den roten Flaggen? Und er so, naja, wenn wir challengen wollen, brauchen wir rot. Ja, wir haben keine. Und wir so, naja, gut, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben sie wirklich aus dem roten T-Shirt, das haben sie zerrissen, haben Batterien reingeknotet. Und ist im Prinzip die erste Red Challenge Flag. Und ich habe es auch noch daheim. Also irgendwann kommt es hoffentlich in ein Museum.
Ja, ja, das wäre doch mal was. Also neben dem Championship und so, vielleicht mal neben einem Hoodie von dir und dann vielleicht einem Trikot von einem Spieler. Und dann hast du da diese rote. Auch nicht schlecht. Ja. Guck mal, so lernen wir was dazu.
Ja.
Ich habe es eben gesagt, Aufstockung, ja, von 8 auf 12 Teams. Mhm. Sehr wichtig, auch für mich persönlich habe ich mich sehr gefreut, Ryan Fire war wieder am Start. Denn das bedeutet ja auch diese Rivalry Games. Also Frankfurt-Düsseldorf, wer es wie gesagt kennt aus der NFL Europe, mega Spiele auch damals schon. Wie hast du das wahrgenommen? Also die Fire ist wieder da, andere Teams sind da, auch aus Österreich, zwei Schwergewichte. Wie war das, wo du sagst, okay, boah, da brennt die Hütte.
Ja, also es war der nächste Schritt und man hat natürlich immer gewartet, was kommt als nächsten. Als es dann darum ging, dass die Wiener und die Tiroler da reingehen, das war ein Riesenstep für diese Liga, weil man muss keine europäische Top-Liga sein, wenn die besten Teams in Europa nicht da teilnehmen. Und Wien und Tirol gehören natürlich dazu. Und das war ja auch ein Ziel davon. Als sie reinkamen, war das so, die nächste Legitimation, hier bildet sich wirklich die beste Liga Europas. Mhm. Ja, und dann, dass so neue Teams wie Rheinfire auf einmal mit dem Jim Tomsula um die Ecke kommen. Ja, das, auf einmal kommt sowas ins Rollen, wo du merkst, hier bewegt sich wirklich was. Ne? Und die Fans dann, und das ist der große Vorteil von Rheinfire, die haben halt ihren Hype ausgenutzt, dass diese Liga schon ein Jahr gespielt hat, haben mit Tomsula da ein Zugpferd geholt. Und ja, das war gleich einfach der nächste Schritt in der Entwicklung, den man auch beim ersten Heimspiel bei uns gemerkt hat. Ich glaube, wir hatten 7, 8, 9.000 gleich in der PSD-Bank-Arena, wo Rheinfire jetzt erstmal gespielt hat. Super Kulisse. Und das sportliche Niveau wurde auch besser, weil natürlich viel mehr Spieler, die am Anfang zurückhaltend waren, auf einmal gesagt haben, nein, das ist die Liga, wo wir sein wollen. Hier werden wir präsentiert. Social Media, wie auch immer, Fernsehen und so. Ne? Und von daher war das zweite Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr, auch für uns sportlich. Wir haben 8-4 in einer harten Division gespielt, ne, mit Tirol und Wien. Sehr unglücklich durch Tiebreaker verloren. Eher Fußball-Tiebreaker als Football, aber egal. Natürlich in dem Sinne unglücklich, weil wir es nicht in die Playoffs geschafft haben. Aber wir haben Wien geschlagen, wir haben Tirol geschlagen. Also wir haben auch im zweiten Jahr gezeigt, wir gehören da oben in diese Riege. Mhm. Und im Sport ist es halt manchmal so. Und das ist ja dann auch das, was wir uns gewünscht haben. Man will nicht mehr diese Seriensiege. Man will nicht eine Mannschaft, die immer gewinnt. Und wenn wir ehrlich sind, in jeder nationalen Liga in Europa gab es Seriensieger oder mindestens zwei Teams, die immer im Finale waren. Das war in Österreich so, das war in Deutschland so, das war in Italien so, das ist in Frankreich so. Und daher rührt ja auch diese Sehnsucht, glaube ich, irgendwo eine Competitive Liga zu haben, wo man halt nicht weiß, wer gewinnt. Und Wien hat ist reingekommen, hat gewonnen, das ist starke Saison, aber glaube ich auch ein super Finale gegen Hamburg gespielt.
Ja.
Und ich glaube, Jahr 2 war eine Bestätigung, die Liga ist auf dem richtigen Weg, mit ein paar Setbacks, aber es kann wirklich weitergehen. Ja.
Fun Fact noch von mir, ich habe damals Martin Wagner zu Gast gehabt, den einen mit der Verantwortlichen bei Ryan Fire, und ich musste in der Folge oder vor der Aufzeichnung oder danach, ich glaube danach, hatte er mir dann gesagt, ich musste es für mich behalten, also ich musste jetzt nicht irgendwas unterschreiben, aber ich musste wirklich Stillschweigen bewahren, weil ich wusste eine Woche vorher, dass Ryan Fire zurückkommt. Und ich saß natürlich, denk so, ne, und wirklich, du musst jetzt die Klappe halten, weil das war für mich als Fan eine geile Sache. Und das, wie gesagt, das sieht ja, daran sieht man es ja auch danach, auch jetzt mit so anderen Teams, Barcelona Dragons. Und ich hoffe ja, ich weiß es nicht, und das ist auch kein Spoiler, ich hoffe ja, dass sowas wie Amsterdam, London, also so Teams, Scottish Player, also die von früher, dass da auch die Markenrechte sich geholt werden, dass die auch dazu kommen, dass vielleicht wirklich eine Benelux-Mannschaft an den Start geht. Und wie gesagt, wir haben Polen, wir haben jetzt Ungarn dabei, da kommen wir gleich noch zu, Italien, Spanien. Wie du schon sagtest, das ist jetzt länderübergreifend. Und ja, wenn man es halt kennt, auch aus der GFL mit Unicorns, mit Lions, ja, Universe, immer die gleichen. Das kennt man im Fußball, das kennt man in der NFL, ich als Patriots-Fan. Ich leide jetzt auch ein bisschen, aber das ist irgendwann, ja, es ist vollkommen irgendwann langweilig, ne? Und
Es wird auch als Teilnehmer, das hört sich jetzt blöd an, weil ich war natürlich auf der Sonnenseite, ne, mit Universe und so. Es war ein Ungleichgewicht, ne? Also die Top-Teams hatten alle 15 bis 20 Imports, ja, jedes Team, Schwäbisch Hall, Braunschweig, Frankfurt, und es gab Teams, die haben nur 3 gehabt. Und das ist ja auch der Punkt, wo man irgendwo auch sagt, wo geht das denn noch hin? Weil ganz offen, man hätte da fast coachen können, was man wollte. Gegen manche Teams war man einfach individuell so viel stärker, dass es gar keinen Unterschied gemacht hat. Und da wird auch irgendwann der Reiz weniger, ne? Und man hat dann 2 Highlight-Spiele gegen Schwäbisch Hall, vielleicht noch ein Playoff-Spiel gegen Braunschweig oder Dresden, aber das war es halt nicht. Und ich glaube, das hat die Liga mit Regeln wie gleiche Anzahl an Imports geschafft, ja, dass sie diese Dual-Passport-Sache nicht so reinlassen. Und diesem Salary-Cap, der in irgendeiner Form dann auch was bringt. Natürlich gibt es noch geografische Unterschiede. Die Ungarn sind noch nicht so ausgebildet wie jetzt Deutschland oder Österreich. Ja. Da muss die Liga halt wirklich kreativ werden und mal auch schauen, inwieweit sich der Football entwickelt, dass irgendwann vielleicht auch mal ein Team aus Ungarn eine realistische Chance hat, in die Playoffs zu kommen. Ja.
Genau, richtig. Ja, und dann kommen wir auch schon einfach mal in die dritte Saison. Wir machen es kurz. Ja, wieder eine Aufstockung, und da haben wir es nämlich. Wir haben es ja gerade gesagt, also die Entronas, ja, die Helvetikards, also Milano Siemen aus Schweiz, Italien, Paris, Prag, also alles dabei, auch die Munich Ravens, dürfen wir nicht vergessen. Was ich auch, war ganz witzig, was heißt witzig, aber da kommt nachher noch eine Frage zu, immer dieses Changen, also einmal ihr wart in der North Conference, dann war es die, jetzt dann in der dritten Saison die Western, also man springt immer hin und her, weil es ja natürlich gebietstechnisch auch Sinn macht. Und ja, eine Neuerung, Anpassung beim Playoff-Format, denn jetzt gab es 6 Teams mit einer Wildcard-Runde, und das, ja, witzig ist es nicht, aber ein Fun Fact: in dieser Saison hat es die Galaxy halt in die Playoffs geschafft, die Wildcard Round. Mit dem Format wärt ihr letztes Jahr das Jahr davor auch reingekommen. Was sagst du denn dazu? Theoretisch wäre es ja so gewesen. Mit dem 8-4. Ja,
genau. Also, ich glaube, auch letztes Jahr waren wir mit dem 10-2-Rekord das drittbeste Team. Ich will nur sagen, vielleicht waren wir auch noch, aber ich meine sogar, dass wir das drittbeste mit waren, mit 10-2. Ja, ich glaube, Rheinfire war vor uns, Wien war ungeschlagen.
Genau. Die beiden, ja, und dann waren, ja, Stuttgart, genau, zusammen.
Ja. Es war gut, dass die Liga das gemacht hat, weil es gab zu viele gute Teams. Und man hat es schon bei uns gesehen, die Spiele, die wir gegen Tirol hatten, die wir gegen Wien waren, das waren auch hochklassige Spiele. Und in den Playoffs will man noch diese Spiele sehen. Und es gab natürlich ein Ungleichgewicht auch, dass man sagen muss, es kann Teams, die einen leichteren Schedule auf einmal haben, kann es natürlich bevorteilen, und Top-Teams dann wie wir sitzen dann in den Playoffs draußen, und das hat die Liga dann mit der Erweiterung und aber dann auch mit der Erweiterung der Playoffs super gelöst, dass man jetzt sagen muss, die besten 6 Teams kommen in die Playoffs und ganz offen, egal wie, auch dieses Jahr haben wir wieder eine taffe Conference, aber wenn du nicht unter die besten sechs kommst, dann musst du auch sagen, dann hast du es nicht verdient. Dann hast du 4 oder 5 Spiele verloren und das ist dann einfach zu viel, und von daher war das notwendig, hat sich aber, glaube ich, auch auf jeden Fall schon bewährt.
Und dass da was gehen kann, das hat ja auch, glaube ich, die Stuttgart Search sehr gut gezeigt mit diesem 10-2-Record und das Jahr davor, die beiden, ja doch, das Jahr davor auch eher schlecht und dann einfach mal dieser Turnaround. Gut, man hat auch entsprechend nachgelegt, aber hat es ins Finale geschafft. Ja, also wie gesagt, da geht was. Ich denke mal auch, dass da andere Teams dann entsprechend mal nachziehen werden. Also, dass man irgendwann vielleicht mal ein ungarisches, italienisches, französisches Team in den Finals sieht. Gerne natürlich gegen die Galaxy, klar. Wenn das jetzt, ich weiß
Ja,
nicht, wie das Playoff-technisch möglich ist, je nachdem.
ja,
Also.
muss man schauen, aber ich glaube, es wird Jahr für Jahr halt wirklich besser. Also wir gehen dieses Jahr, jetzt vielleicht schon ein kleiner Sprung. Letztes Jahr würde ich sagen, waren 4, 5 Teams in der Lage, Champion zu werden. Aber es sind schon 4, 5 gewesen, ja. Jetzt dieses Jahr würde ich sagen, es sind 7 oder 8 Teams in der Lage, ne? Also Munich Ravens sind richtig stark geworden. Paris, also jetzt auch wieder ein Team aus dem Ausland, hat das erste Jahr genutzt, um Erfahrung zu sammeln, hat Top-Signings gemacht, hat Euphorie. Und die gehören absolut zu den Titelanwärtern. Also jetzt kommen auch Teams aus anderen Ländern. Die Rocklaw Panthers haben sich über die Jahre verstärkt, weil sie Erfahrung gesammelt haben, gegen Top-Teams zu spielen. Und das darf man nicht unterschätzen. Teams, die alleine in einem Land sind, haben den Vorteil, sie können sich quasi die Nationalelf zusammenholen. Ist natürlich geografisch auch nicht einfach, aber das geht. Und sie lernen durch diese starken Partien. Wir haben damals mit der Universe vor allem durch die Spiele gegen Schwäbisch Hall oder die New Yorker Lions profitiert. Dadurch wurden wir besser und irgendwann waren wir, dann konnten wir New Yorker mal schlagen. Gegen Schwäbisch Hall war es immer ein enges Ding, ne? Und das wird man auch nächstes Jahr sehen. Von daher sind wir nächstes Jahr 7, 8 Teams, die, glaube ich, eine legitime Chance haben. Und irgendwann wird es hoffentlich dann auch, wie wir gesagt haben, italienisches Team, ein ungarisches, je nachdem, wie die Regelungen werden. Ja.
Genau. Kurzen Abschluss, eine Zusammenfassung. Wir haben nämlich mal wieder eine Frage von BT dazu. Die möchte ich jetzt gerne mal hier reinwerfen.
Wie ist dein Fazit zu ELF nach 3 gespielten Seasons? Was war dein Highlight und was war dein Lowlight?
Schönes Wort, Lowlight.
Ja, also mein Fazit ist, dass das eine überragende Reise ist und ich genieße immer noch wir sind mittendrin und das ist die beste Zeit im Moment mit American Football in Europa zu tun zu haben. Die Euphorie ist da, die Fans nehmen es an, die Zuschauerzahlen steigen. Und von daher freue ich mich sehr auf die Zukunft. Ich bin sehr realistisch. Ich weiß aber auch, dass das ein Challenge wird. Es kann auch sein, dass aus finanziellen Gründen eine Liga in 3 Jahren sagt, wir schaffen es nicht, den nächsten Step zu machen. Und der nächste Step ist Profi werden. Das muss sein. Also diese Liga wird nicht in diesem Semi-Profi-Bereich so lange weiter existieren können. Da reden wir von 3, 5 Jahren, weil irgendwann kostet es zu viel Geld. Ja?
Ja, das stimmt.
Aber allein so eine Liga aufzubauen, jetzt dabei zu sein, jetzt zu sagen, hier duelliert man sich mit NFL-Coaches, ja. Jim Tom Sula, den man vorher aus dem Fernsehen kennt, ist jetzt der Coach von dem großen Rivalen. Auch andere Coaches aus der NFL kommen, Spieler, die auf höchstem Niveau spielen, kommen hier rüber. Joe Thomas wird jetzt O-Line, ein Hall of Famer wird O-Line-Coach bei den Ravens investiert da. Also, das ist völlig verrückt und immer wieder der nächste Step, wo man sagt, das kann hier wirklich was werden. Von daher sind wir bestimmt noch lange nicht am Ende. Es wird weiter Hürden kommen, aber ich bin sehr zuversichtlich. Und jetzt zu den Highlights. Natürlich der Titelgewinn. Weiß, was Besonderes war mit den Jungs. Lowlights, in dem Sinne, ja, was sind Lowlights? Niederlagen gehören dazu. Die sind nicht angenehm. Und natürlich war die zweite Saison für uns enttäuschend, weil wir nicht in die Playoffs gekommen sind. Aber daraus wurden wir wieder besser und haben letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Ja, und waren sehr knapp dran. Also ich meine, keine Ahnung, das Spiel gegen Ryan Fire war auch wieder ein hochklassiges Spiel im Halbfinale. Ja, was hätte auch in beide Richtungen gehen können. Und von daher war diese Liga, was heißt Lowlights? Es ist einfach ein Privileg und auch eine Reise, die ich genieße. Und im Moment kann ich einfach nur sagen, es ist schön, da dabei zu sein. Ich hoffe auch noch für ein paar Jahre.
Jetzt hast du schon was angesprochen, was die nächste Frage von BT aufwirft, nämlich Head Coach sein in der ELF. Und das ist eine schöne, ich sag mal, eine Feststellung. Also ich wusste es nicht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber erklärt uns mal auf.
Wusstest du, dass du der einzige ELF-Headcoach bist, der alle 3 Seasons der ELF mitgemacht hat? Damit bist du der erfahrenste ELF-Headcoach, quasi ein ELF-Headcoach-Goat.
Bist du nicht halt ein
Ja.
Goat?
Nein,
Nein.
nein, sehe ich mich nicht, aber natürlich
Okay.
weiß ich das, weil wir haben ja jedes Jahr Headcoach-Meetings und ja, ich bin der Einzige, der noch seit Anfang an dabei ist und ich habe viele, viele kommen und gehen sehen.
Ah,
Ja. Und
herrlich.
ich glaube auch, dass wir mit der Galaxy die meisten Siege haben von allen Teams insgesamt, mit 30 oder so. Ne? Aber gut, auf keinen Fall. Also ich bin begeistert und es ist eine Challenge, dass jetzt auch die besten Coaches einfach, die so in Europa sind, hier da dabei sind. Ne? Das, das, ähm, das ist eine Herausforderung, auch die nehme ich an. Und ich bin immer ein bisschen flapsig und sage, naja, solange ich mit meinem Teilzeit-Headcoach-Job noch genug Siege gegen die einfahre,
ja,
ist ja irgendwas richtig, ja, machen wir ja, ja irgendwas richtig hier.
Das stimmt. Aber ich finde, also ohne jetzt das zu sehr aufzubauschen, aber so ein bisschen so Bescheidenheit ist ja auch ein gutes Zeichen für einen, ich würde sagen Goat, aber für einen erfolgreichen Coach. Also Bescheidenheit ist immer gut, finde ich. Zeichnet ist auch eine positive Eigenschaft. Und ja, erstmal 3 Jahre auch, auch wenn es ein Teilzeitjob ist, aber 3 Jahre da im Stuhl zu sitzen, sage ich mal, ist ja auch was. Ne? Also man sieht es ja kommen und gehen, ne? Ist so, ist einfach so.
Ja, das wird und, einem dann auch irgendwann bewusst. Ne? Also man ist ja so in dem Rad drin und man macht das einfach und ja. Bescheidenheit heißt ja nicht, dass man selbstbewusst ist. Natürlich weiß ich, dass wir erfolgreich Football spielen und irgendwas wird man gut machen, aber da sind wir natürlich weit von entfernt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine große Weisheit mit Löffeln gegessen. Dafür ist Football zu kompliziert. Das macht ja auch so spannend, ja. Und es kommt so viel zusammen in jedem Jahr, dass man nicht sagen kann, ja, war ich jetzt ein besserer Coach 21, weil wir einen Titel gewonnen haben, als jetzt 22, als wir 8-4 waren. Ich weiß es nicht, ne? Sondern es ist natürlich sehr ergebnisorientiert, aber es macht mich schon ein bisschen stolz, dass ich einer von 2 Homegrown Head Coaches nur bin. Ich glaube, Johnny Schmuck ist der andere. Ja. Und natürlich, dass wenn man jetzt sieht, naja, ganz ehrlich, ich bin auf einem der Top 5 Posten in Europa im Moment. Ja, und das weiß ich auch zu schätzen und da ist sehr viel Demut dabei, aber auch, ja, auch stolz, dass ich das mir irgendwie erarbeitet habe.
Definitiv. Wir haben noch, oder ich wurde gebeten, das mal anzusprechen, so ein paar Stats. Ich habe es mir mal die Mühe gemacht, das mal aufzudröseln so ein bisschen, denn es ist wohl aufgefallen, also nicht mir, also unserem oder auch meinem guten Freund Nils, der auch die Stats für die ELF macht, dass die Galaxy offensiv im Rushing immer so, ich sage jetzt mal vorsichtig, Mittelfeld war, aber im Passing wirklich deutlich stärker. Also ich sage mal ein paar Zahlen. 2021 war es tatsächlich Rushing Yards 1217 zu 2376 Passing. Das Jahr danach Rushing 1300, Passing sogar über 3000, 3008. Und jetzt letzte Saison auch 1000, knapp 90 Rushing, aber dafür auch wieder 2988 Passing. Da wollte er mal wissen, oder wollten vielleicht die anderen wissen, wie würdest du dieses Ungleichgewicht angehen? Sagst du, okay, jetzt muss ich mal einen starken Arm, klar, so ein Quarterback, ne, keine Frage, auch Jacob, überragend. Oder was überlegt man sich als Headcoach dazu?
Ja, das Spiel verändert sich natürlich. Also zum einen muss man sagen, die Tendenz geht ganz klar nach, dass es eine Passing League ist. Ne? Also das sieht man ja auch, wie die Amerikaner gesetzt werden. Ich glaube, die meiste Combo ist Quarterback-Receiver und nicht mehr Quarterback-Running-Back. Wir hatten in den ersten Jahren, waren wir eines der Teams, auch Hamburg mit Running-Backs und Köln. Im zweiten Jahr waren es, glaube ich, nur noch wir und noch ein, zwei andere. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wer jetzt einen amerikanischen Running-Back noch hat. Ne? Also daher wird es eine Passing League. Dann die Entwicklung mit der RPO, ne, der Run-Pass-Option. Und wir hatten gerade einen Quarterback mit Jacob, der da einfach sehr, sehr stark war. Das heißt, auch gecallte Laufspielzüge werden jetzt tendenziell auch manchmal zu Pässen. Und ja, so klar. Wird die Statistik ein bisschen verfälscht, obwohl es an sich ein Laufspielzug ist. Ne, und man will 50-50 sein, das ist so. Und das Laufspiel gehört immer noch dazu. Ich sage jetzt auch, Rhinefire hat mit ihrem starken Laufspiel am Ende diese Liga gewonnen. Ne? Also sie haben dann gegen uns in der zweiten Halbzeit den Lauf wieder etablieren können. Dadurch konnten sie uns schlagen. Auch im Finale dann mit den Läufen von Tunga. Und das wird man aus dem Football auch nicht wegbringen. Aber natürlich sind die Playmaker und das ganze Spiel so ein bisschen auf Passing ausgelegt. Dazu möchte ich noch sagen, dass immer noch die Offensive Line ein großes Problem ist. Und gerade fürs Laufspiel brauchst du eine dominante Line. Ja,
ja, das stimmt.
Generell braucht man die, aber ein Spieler wie Jacob konnte natürlich Druck auch mal ausweichen oder man macht Rollouts oder Bootlegs oder so. Ne? Und so kann man ein paar Schwächen kaschieren. Für ein Run-Game kannst du das nicht kaschieren. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das Passing-Game bei vielen, vielen besser ist als das Running-Game.
Gut. Wir kommen in die neue Saison oder in die Upcoming Season 2024. Wir schauen jetzt mal nach vorne. Keine großartigen Neuerungen. Also klar, neu dabei jetzt Madrid oder die Madrid Bravos, also nochmal eine spanische Mannschaft. Die Playoffs waren ja in der Vergangenheit ein Thema, auch heute bei uns hier. Da haben wir natürlich eine Fanfrage zu. Diesmal, und das finde ich ganz interessant, auch von Gausi aus dem Frankfurter Discord-Channel. Und die möchte das hier von dir wissen.
Was könnte oder sollte man am Playoff-Schema ändern, insbesondere bei mindestens 18 Teams in 2025?
Ja, also ich glaube schon, dass es irgendwann genug Qualität gibt, dass man sagt, man macht vielleicht 8 Playoff-Teams. Ja, also warum soll man den Fans spannende Spiele vorenthalten? Natürlich gibt es die Argumente, verbessert man die Regular Season oder so, aber ich bin eigentlich ein Freund davon. Ich glaube, 6 sind jetzt okay, aber man sollte auch über eine 8 nachdenken. Ja, muss man halt ein bisschen mit dem Quotienten gucken. Ansonsten sollte man nichts verändern. Ich glaube, man ist da sehr nah dran an den NFL-Playoffs. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht anfangen, Hin- und Rückspiel zu machen. Das verbessert wieder alles. Football ist ein, ja, One-and-Done-Spiel. Ja, und das hat auch seinen Reiz. Und es ist dann auch in Ordnung, dass eine Mannschaft, die besser platziert ist, einen Heimvorteil hat, weil es ist ein Vorteil.
Natürlich.
Und das mit der Bye-Week finde ich auch sehr, ja, finde ich eine spielerisch schöne Idee. Das gibt es ja sonst nicht in Europa. Ja, also von daher glaube ich, ist nur die Frage, geht man irgendwann auf 8 Teams? Ob das dann nächstes Jahr passiert oder wie weit sich die Liga überhaupt ausweitet, das muss man ja sehen. Ziele sind schön, aber ich glaube schon, dass man jetzt nach 3 Jahren Erfahrung genau weiß, was muss ein Team für Voraussetzungen haben, um in dieser Liga bestehen zu können. Da ist das allererste finanziell, dann die Struktur, ne, und dann natürlich auch, ja, reden wir von Amsterdam, ne, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, ein Benelux-Team zu machen als ein holländisches Team. In Skandinavien macht es vielleicht mehr Sinn, ein skandinavisches Team zu machen, was dann auch wirklich competen kann in der Liga. Ne? Und ja, da kann man gespannt sein, wie die Ausweitung jetzt noch ist. Ich glaube, mit 17 Teams sind wir schon sehr weit. 18 wird es bestimmt geben. Ob es dann über die 20 überhaupt wird, bin ich sehr gespannt.
Was mir gerade so spontan einfällt, bei Benelux oder bei Niederlande und Belgien, wäre, also sage ich jetzt mal so in den Raum geworfen, interessant, wenn du jetzt so ein Benelux-Team nimmst, was man auch dann in, sagen wir mal, Amsterdam und wahlweise mal vielleicht in Brüssel spielen lässt. Wir kommen nachher noch zu so einer Kleinigkeit, was Frankfurt angeht. Kleiner Teaser. Das Finale dieses Jahr, genau, ja, wir sind ja in, genau, auch wir sind ja in 2024. Das Finale ist tatsächlich, ich mag es kaum sagen, in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. So, jetzt muss ich mir den Mund auswaschen, denn ich als Dortmund-Fan, ich kann da nicht hin. Also ich würde gerne, aber irgendwie kann ich nicht. Also vielleicht schon, aber ich bin, ach so, das war ein Funfact, den ich damals vergessen habe in 2021. Wäre ich beinahe mal mit den Centurions-Fans mit nach Frankfurt gefahren. Also gab da einen Bus und aber irgendwie hat es doch nicht geklappt. Naja, aber ja, vielleicht gucke ich es mir doch an. Aber dann darf keiner wissen, dass ich da war. Und ihr verbleibt in der Western Conference. Da finde ich, ist ein Funfact, dass die Berlin Thunder das einzige deutsche Team in seiner Conference ist, in der Eastern Conference. Weil alle anderen haben halt, also ne, Ravens, Surge in der Central, Centurions, Galaxy, ja, Sea Devils, Fire in der Western. Und jetzt noch ein Fun, da muss ich nochmal auf Nils, meinen Kumpel und den Statistiker, verweisen. Denn der hatte mir den Funfact gesagt, Frankfurt war bisher in den Conferences, ja, South, Central, West. Und wo würdest du jetzt Frankfurt geografisch einordnen? Weil das ja immer irgendwie, ja, Süden, Zentral, Westen, also, schwierig.
Ja, ich glaube, die Bezeichnungen waren sehr amüsant und spielen auch keine Rolle. Also man muss ja auch sagen, selbst in der NFL sind manche Teams nicht da, wo sie in der Conference sind. Ne?
Ne?
Von daher ist das eine Spielerei zur Einteilung. Wenn wir schon mit dem Wort Fun Fact rumreden, also es ist eigentlich egal, in welcher Conference wir spielen. Es gibt aber ein Fun Fact. Bisher kam jeder Sieger aus unserer Conference, wo die Galaxy dabei war. Im ersten Jahr wir, im zweiten Jahr Wien. Und letztes Jahr Rhein Fire.
So, guck mal.
Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz witziger
Stark,
Fun
ja.
Fact, den wir haben. Und ja, ich glaube jetzt, die Liga macht sich viele Gedanken und macht an sich auch einen sehr guten Job. Es wird immer diese Schwellenteams geben, wo man sagt, die hätten ja jetzt auch dahin gekommen und die hätten jetzt auch dahin gekommen. Aber dass Köln, Rhein Fire und Frankfurt in eine Gruppe gehören, ist doch ganz klar. Also gerade Rhein Fire und Galaxy musst du in eine Gruppe machen. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht gefällt, aber mir gefällt es, weil ich liebe diese Spiele, ich liebe diese Rivalität. Ja, und das sollte man sich nicht aufsparen. Und es geht um Kilometer, es geht auch um finanzielle Sachen. Von daher glaube ich, haben sie das relativ gut gelöst. Und ja, dass Berlin da natürlich mit anderen Teams, aber es macht ja auch Sinn. Ich meine, da ist Polen am nächsten dran von ihnen. Ob du jetzt nach Wien fährst oder ob du runter, keine Ahnung, in die Schweiz fährst, das ist doch auch egal. Also es ist, ja, es ist, ich sage es mal so, die Europäische Liga hat schon gewisse Voraussetzungen und die Liga versucht das Bestmögliche für die Teams zu machen und wie wir jetzt heißen. Aber ich glaube, Central wäre für Frankfurt natürlich am passendsten. Ja, da sind wir uns alle einig. Und alle, mein Gott, es ist egal. Es ist völlig egal.
Also da frag mal die Patriots. Ich meine, klar, sie müssen zu den Bills, ist okay. Sie müssen nach New Jersey, ne, zu den, aber dann, und
Ja.
dann fliegst du auf einmal nach Miami. Das ist ja auch wieder,
Genau.
da haben wir es nämlich, ne? So, also vom Wege, da ist
Ja,
Polen
ja.
nach Österreich ist ja nix. So.
Ja.
Jetzt haben wir es so ein bisschen, hast du es beantwortet. Ich möchte trotzdem die Frage von Gausi noch hinterher schieben, denn es geht da auch so ein bisschen um Gruppen.
Wenn du es selbst beeinflussen könntest, wie würdest du die Gruppeneinteilung vornehmen? Losen?
Also nein, auf keinen Fall wegen der geografischen Sache und du musst Rivalitäten beibehalten. Ich meine, wir leben von den Zuschauern noch, dass die Fans kommen und die kommen natürlich als erstes, wenn Köln gegen Düsseldorf spielt, wenn Düsseldorf gegen Frankfurt spielt und so, das muss man machen. Man muss jetzt auch das System verstehen. Natürlich ist, jetzt, wenn wir jetzt unsere Gruppe wieder nehmen, das ist jetzt wieder eine taffe Gruppe. Paris ist ein Top-Team geworden, Düsseldorf und uns. Das heißt, wow, ja, das ist erstmal, das ist jetzt erstmal ein Brett, aber viel entscheidender ist der Spielplan und da hat die Liga einen riesen Schritt gemacht. Ich glaube, die Liga hat sich ein bisschen auch da an die NFL angenähert und hat so eine Ausgeglichenheit herbeigeführt, wo es bestimmt wieder ein, zwei Teams gibt, die einen gefühlt leichteren Schedule haben, aber sie haben gesagt, die Playoff-Teams spielen im nächsten Jahr gegeneinander. Und das sind die Interconference-Games. Also Berlin spielt jetzt quasi, glaube ich, Rheinfire und Berlin spielt gut. Paris, eins der Top-Teams. Rocklaw spielt uns und Stuttgart. Ja, und so kann man vielleicht diese Unausgeglichenheit, die manche Conferences hergeben, durch gezielte Interconference-Games irgendwo so gut wie möglich dann so ein bisschen in die Waage bringen. Und von daher ist es fast egal, mit wem wir in der Conference sind. Man muss irgendwo zwischen 8-4, 9-3 stehen am Ende, um in die Playoffs zu kommen. Und das ist dann das Ziel. Ja,
ja und wie gesagt, ihr steckt ja auch schon, denke ich mal, in den Vorbereitungen für die kommende Saison. Ist es eigentlich so, was man immer so hört, dass die Arbeit, ich sag mal, auf die neue Saison dann schon anfängt, wenn die alte gerade aufgehört hat? Sagt man ja, immer so also, ein bisschen, ne?
Das ist komplett fließend und da kann man gar nicht sagen, das fängt ja schon in der Saison an. Das fängt ja schon an, wenn man gegen Teams spielt und dann gefällt einem der Spieler oder ne, dann sieht man schon, hey, vielleicht, ne, dass man schon Gespräche in der Saison mit seinen Spielern führt und natürlich man auch weiß, okay, die beiden Spieler hören jetzt auf nächstes Jahr. Da habe ich schon im Kopf, okay, ich muss mich schon umschauen und so. Ne? Und natürlich passieren Sachen während der Saison, wo man sich auch Notizen macht, wo man sagt, die müssen wir nach der Saison abarbeiten beziehungsweise drüber reden. Also es ist wirklich ein komplett fließender Übergang und so richtig Pause hat man nicht. Ich meine, ich gönne mir auch immer so meistens Ende Oktober, Anfang November mal 2-3 Wochen Urlaub. Aber da ist jetzt auch nicht nur Urlaub, sondern da sitzt man auch morgens an dem Handy und macht irgendwelche Calls oder so. Ne? Aber das gehört dazu, dass die Liga ist, ich nenne es positiv, verrückt geworden. Der Konkurrenzkampf auch beim Recruiting ist eine ganz andere Ebene. Es gibt für so viele Spieler jetzt so viele Teams, die interessant sind. Und es ist inzwischen halt auch für deutsche Spieler interessant, in Madrid zu spielen oder in Paris zu spielen. Ne? Mal ein Jahr als Import, mal heutzutage. Die Arbeitslandschaft hat sich verändert. Du kannst remote arbeiten. Das heißt, man ist auch nicht mehr geografisch gebunden. Dein Arbeitgeber sagt, du musst nicht hier vor Ort sein. Okay, warum sollen jetzt nicht Hamburger in Frankfurt spielen oder Frankfurter in München? Ja? Ja. Und das hat komplett eine andere Dynamik reingebracht, wo man sich nicht erlauben kann, zu lang zu schlafen oder Urlaub zu machen.
Hast du, also ich weiß gar nicht, war das gerade vielleicht unbeabsichtigt, als du sagtest, wenn Frankfurter in München spielen? Wir kommen nachher noch zu. nur mal so, ich fange schon an zu spoilern. Ich merke, ich bin auch schon ein bisschen fickrig, weil es geht gleich los. Ja, Umbruch, ne, auch bei der Galaxy ist klar. Stichwort Trades. Ich habe eine Frage von Medildi. Ich versuche jetzt mal zwei Namen da so ein bisschen außen vor zu lassen. Vielleicht schaffst du es ja auch, weil da wollte ich gleich noch drauf eingehen. Aber wir hören uns erstmal die Frage an. Und wie gesagt, es gibt halt zwei, ja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Schwergewichte, die wir vielleicht da außen vor lassen können. Aber erstmal die Frage.
Was waren die wichtigsten Trades für die neue Saison? Kannst du uns bitte einen kurzen Überblick geben?
Schwierig, ne? Ohne die Nacht. Das ist wie Tabu.
Genau. Erstmal muss man sagen, es gibt noch keine Trades. Ne? Das ist zwar klar, könnte man rein theoretisch sich so im Kopf so zusammenreimen, weil ein Spieler jetzt aus München zu uns ist und einer ist nach München oder so, ne? Aber es gibt noch keine Trades, sondern das sind einzelne Verpflichtungen. Ich glaube, ohne jetzt vielleicht auf die einzelnen Namen der Spieler einzugehen, war es für uns ja wichtig oder was heißt für wichtig? Ich habe nach der Saison einen Umbruch vor allem in der Offense beim Personal vorgenommen. Das fing im Offense-Koordinator an, wo ich einfach gefühlt habe, wir brauchen mal einen Wechsel, nochmal in eine andere Richtung gehen und demzufolge wurde dann auch der Quarterback ausgetauscht, weil es ein ähnlicher Gedanke war. Ja, man hatte eine erfolgreiche Zeit, aber ja, manchmal ist einfach eine Veränderung auch. Ich sage immer, man hat frische Luft reingelassen. Die andere, die war jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist einfach, ja, wieder was Neues, diese, um sich auch weiterzuentwickeln. Und damit hat natürlich alles angefangen, dass nach und nach dann Step per Step gekommen ist. Wir haben einen neuen Quarterback. Der Quarterback hat ganz andere Stärken wie Jacob. Mhm. Somit kann man auch ganz andere Spieler rekrutieren, weil jetzt hat man einen stärkeren Arm. Jetzt kann man schnellere Deep Threats, die wir vorher nicht hatten, die uns aber auch nichts gebracht haben, weil wir diesen gar nicht so bedienen konnten. Und so fügen sich auf einmal Veränderungen und so schafft man eine neue Dynamik. Und ja. Und so sind natürlich dann auch ein paar interessante Wechsel oder Verpflichtungen zustande gekommen, auf die wir ja vielleicht gleich noch zu sprechen kommen dann im
Bestimmt. Detail. Also da gibt es also zum OC gibt es definitiv eine Frage. Und jetzt hast du, also das hätte ich auch als nächstes gesagt im Fall Frankfurt, weil ein wichtiger Posten der Quarterback. Ja, es heißt halt Goodbye Jacob Sullivan. Der geht zur Thunder nach Berlin. Und wir können sagen, welcome, ja, Luke, ich spreche richtig aus, Saratka. Mhm. Vormals Milano Siemen. Ich habe ein bisschen mal geforscht, weil Nils noch zu mir meinte, ja, kannst ja mal fragen, ich glaube, die haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ich sage mal, Stichwort Kirchdorf Wildcats. Ist das richtig? Ich hoffe, ist das richtig.
Wir haben gegeneinander gespielt,
okay.
Wobei ich, glaube ich, bei diesem Spiel verletzt war. Also ich habe, glaube ich, nie gegen ihn gespielt, ne? Aber er ist auf jeden Fall länger in Europa schon dabei. Über Kirchdorf, dann sehr schnell nach Italien, ist da sesshaft geworden, hat auch einen italienischen Pass, hat da eine Frau kennengelernt und so. Von daher, man kennt ihn schon länger und er war über mehrere Jahre wahrscheinlich der heißeste Quarterback im GFL-Recruitment, weil er halt ein Dual-Passport war.
Stimmt.
Und ich habe aber gegen ihn gecoacht definitiv, 2017 mit Universe in der Big Six gegen die Milano Siemen. Wir ein Spiel gegeneinander gehabt und hatten so immer Kontakt. Ich wollte ihn auch ein paar Mal nach Frankfurt holen, das hat aber nicht geklappt.
Okay.
Und letztes Jahr haben wir ja auch gegen die Siemens zweimal gespielt und da ist der Kontakt, ja, da hat man sich einfach gefreut, man hat sich gesehen, da war aber noch nicht vorauszusehen, dass auf einmal wir uns von Jacob trennen oder Luke Zaratka überhaupt auf dem Markt ist. Ne? Und das ist schon witzig, wie sich manches dann ergibt, aber genau, das ist wahrscheinlich, klar, Quarterback ist die wichtigste Position und da haben wir auf jeden Fall eine erhebliche Änderung vorgenommen. Ja.
Das stimmt. War das denn so, dass du den Verantwortlichen gesagt hast, pass mal auf, den Luke, den kenne ich. Schnappt euch den oder so, war das also eine gemeinsame Entscheidung? Weil, wie du schon sagst, so ein bisschen Recruiting und gemeinsam.
Ja, also ich habe zum Glück, ich spüre schon das Vertrauen, also ich treffe die Entscheidung vom Recruiting, von der Mannschaftszusammenstellung. Das ist wirklich auch mein Baby, ich mache das gern. Ich habe immer gesagt, früher Fußballmanager viel gespielt, ja, und jetzt darf ich das im Real Life und es macht wirklich, ich glaube, ich habe auch ein ganz gutes Händchen, so eine Mannschaftsstruktur zusammenzubauen und von daher war jetzt ehrlich nicht die Frage, wenn ich den Luke haben will, ob wir den holen, sondern natürlich habe ich mich dann mit Frank Rosa auch abgesprochen, habe gesagt, kannst du mit ihm arbeiten, passt der in dein System? Dann haben wir uns ein paar Sachen angeguckt und dann hat es gepasst und dann haben wir den quasi zugeschlagen. Ich hätte jetzt den Luke nicht verpflichtet, wenn Frank sein Veto eingelegt hätte und gesagt hätte, hey, das ist zwar ein guter Junge, aber einfach nicht mein Typ. Also das darf man nicht machen und das funktioniert so auch nicht.
Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Also wenn ich, das ist ja auch wie ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis und wenn du natürlich dann, der OC bekommt von seinem Headcoach dann quasi einen vorgesetzt, sag hier, mach mal, arbeite mit dem und du denkst dir so, das wird nichts. Klar, das muss ja auch, die Harmonie muss stimmen, natürlich muss das auch so ein bisschen kompatibel sein. Ne?
Auf jeden Fall, das geht nur so.
Und nochmal kurz zu Jacob, anhand der Leistung, sagen wir mal, von 21 bis 23, wo würdest du ihn einordnen? Würdest du sagen, er ist vielleicht ein besserer Quarterback als Jalen Clark, genauso gut? Also auf diesem Level, weil das sind ja beides so, ich sag mal, schon ziemliche, ne, also. Ja.
Auch komplett unterschiedlich und das ist der Reiz am Football, aber sie sind beide auf diesem Top-Level. Also ich meine, was Jacob 21 gespielt hat, auch mit diesen Qualitäten, der hat ja am Ende zwei Winning Drives quasi gespielt, damit wir überhaupt dieses Spiel gewinnen konnten. Diese Stärke, diese Präsenz, die Jacob hat. Wenn Jacob in the Zone ist, ist er vielleicht Top Quarterback Europas. Ja, und das ist so. Und in den letzten zwei Jahren kamen leider einige Verletzungen dazu. Ja, und vielleicht auch dann die Phasen, wo er nicht mehr so abgeliefert hat. Aber es war einfach ein Prozess, wo man jetzt, wie ich schon gesagt habe, man hat viel gewonnen. Man hat 3 Jahre lang auf höchstem Niveau zusammengearbeitet. Da gehört ja auch viel dazu. Er ist hierher gezogen, hat hier eine Frau kennengelernt, hat dann auch nebenbei gearbeitet. Da kommen noch andere Dinge ins Spiel, wo man jetzt sagt, es war eine schöne Zeit und Jacob ist ein Top-Quarterback, aber vielleicht brauchen wir frischen Wind und vielleicht braucht auch Jacob nochmal eine neue Erfahrung, wo er nochmal neue Energie zündet, weil es gibt Abnutzungserscheinungen, das weiß jeder, das ist in Beziehungen so, das ist in der normalen Arbeit so mit dem Arbeitgeber, und das ist einfach der Lauf des Lebens und das war so ein bisschen meine Analyse, die ich gesagt habe, jetzt ist der Punkt, wo wir uns von einem Offense-Coordinator getrennt haben Wenn nicht jetzt, wann dann? Also das System wird eh umgestellt, also kann man jetzt auch vielleicht den nächsten Schritt machen und sich vom Quarterback trennen.
Okay. Ja, und zum Thema Abgänge kommen wir nochmal zwischendurch. Da habe ich auch eine Frage von BT.
Viele reden die Galaxy aufgrund ihrer Abgänge wie in Wamba und Regler und weiterer als schlecht. Natürlich ist das für dich viel Motivation. Nervt dich das trotzdem nicht manchmal?
Nerven ist das falsche Wort. Ich finde es zum Teil interessant, das weiß ich, das merke ich aber seit 3 Jahren. Also jedes Jahr kommt gefühlt irgendwann der Artikel, Galaxy verpasst die Playoffs, Galaxy sind nicht mehr gut. Das habe ich 22 gehört, das habe ich 23 gehört, das höre ich auch dieses Jahr wieder und ich denke mir dann immer, okay, ihr seht gar nicht, was wir für eine Mannschaft haben. Also es wird sehr schnell, glaube ich, immer über Galaxy so ein bisschen gewertet, weil wir natürlich ein sehr bekannter Name sind. Mhm. Und wenn mit Galaxy eine Meldung drin ist, das registrieren die Leute. Ja, das ist so. Und man lässt sich sehr leicht blenden von Abgängen oder von einzelnen Abgängen, weil man ja das Bild dahinter nicht kennt. Mhm. Ja? Und man muss so sehen, die ELF hat eine Regel, man darf erst im November mit neuen Spielern reden, um sie zu verpflichten. Außer der Spieler hat keinen Vertrag. Ne?
Mhm, okay.
Das heißt, dass natürlich Abgänge viel früher feststehen als Zugänge. Also ja, ist es ganz natürlich, dass erstmal Abgänge gehen. Und jetzt muss man halt so sehen, wir hatten halt eine Top-Mannschaft. Das heißt, jeder Abgang von uns ist ein Top-Zugang für ein anderes Team. Wir hatten ja keine anderen. Also wenn Marvin Rutsch geht, ist es ein Top-Zugang für die Ravens. Wenn Lorenz geht, ist es ein Top-Zugang für die Ravens. Da kommt natürlich immer, oh, ihr verliert so viele gute Spieler. Mhm. Ja, aber wir bekommen halt auch gute Spieler. Und ich glaube gerade, und das ist dann das Schöne, ich habe ja viel mehr Infos, ich denke mir dann immer, wartet mal ab.
Ja,
das ist ja dieses Jahr, das ist ja dieses Jahr das Paradebeispiel, was wurde nach den Abgängen von Jacob, von Reese, ne, und so, dann geurteilt von Lorenz, oh, was passiert. Ja, und auf einmal kommt Markel Castle, auf einmal kommt Steven Nielsen in der O-Line, auf einmal kommt ein Sandro Platz, gucken wir jetzt noch. Ne?
Genau.
Ja, jetzt muss jeder bewerten, ob wir schlechter oder besser dastehen. Ich glaube, wir haben uns offensiv extrem verstärkt. Das heißt nicht, dass ich gerne Lorenz Regler behalten hätte, aber Football, hier hat mal ein Coach zu mir gesagt, verlieb dich nicht in einzelne Spieler. Und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern das ist einfach, Football ist ein Teamsport. Mhm. Und ja, Lorenz hatte seine Qualität und jetzt muss ein anderer absteppen und es wird ein anderer absteppen und es gibt viele Wege, um zu gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, also es gibt halt, man denkt ja immer, dass, also im Fußball ist es ja direkt an, man ist ein Legionär, man ist ein Verräter. Wenn man halt jetzt nicht wie Spieler oder auch wie ich damals jetzt mal homegrown und 12 Jahre, sagen wir, in einem Team ist. Aber hätte ich die Chance gehabt, denke ich mal, in also meiner Prime, ich wäre mit Sicherheit irgendwo anders hingegangen. Ob jetzt Düsseldorf, Köln in der Umgebung. Und wie gesagt, ob Spieler jetzt sagen, okay, ich gehe zurück in die Heimat. Oder wie du schon sagtest, wenn ein Spieler in Hamburg lebt oder in Berlin, aber in Frankfurt spielt oder andersrum, so what? Ne? Also es ist ja alles möglich.
Und das ist auch das Spannende und das Schöne, wenn wir jetzt wieder zurück zur GFL-Zeit geben. Es ist doch nie ein Spieler von Schwäbisch Hall zu Frankfurt oder zu Braunschweig gegangen. Es ist nie ein Spieler von Braunschweig zu Frankfurt oder Schwäbisch Hall gegangen oder von Dresden. Sondern jeder war in seiner Suppe und man ist da geblieben, weil es auch nicht viele Alternativen gab.
Ja.
Diese Liga bietet dir aber Alternativen. Und jetzt, dann kann ja ein Spieler, das ist ja auch eine Wertschätzung, da kommt ein Team, was dir ein gutes Angebot macht, was dann sagt, hey, bei uns bist du der Mann. Durch diese Liga wird das auch ein bisschen präsentiert. Das heißt, es gibt einen gewissen Hype, was den Spielern gut tut. Und Auslandserfahrung oder wie auch immer. Von daher ist das überhaupt nicht negativ zu sehen, sondern das ist jetzt inzwischen einfach das Business. Was es aber so interessant macht, ist, von jedem Team gehen Spieler weg. Ja, also wir verlieren Wamba, Rhinefire verliert Mahungu, wir verlieren Nasri, dafür kommt Castle. Also das ist einfach so, wie es sein sollte. Genau.
Ja.
Weil jedes Team Möglichkeiten, sich zu verstärken. Auf der anderen Seite hat jedes Team aber auch jedes Jahr die Gefahr, Leistungsträger zu verlieren, weil die anderen Teams nicht schlafen. Ja? Und ja, wer soll den O-Linern böse sein, wenn die jetzt in München anfangen, weil der Joe Thomas O-Line-Coach wird? Da würde ich selber hingehen, wenn ich O-Liner wäre. Ja? Also das ist doch sensationell.
Auf jeden Fall. Oder dass du als O-Liner sagst, okay, ich habe jetzt 3 Jahre für Jacob die Knochen hingehalten, jetzt kommt mal ein neuer. Warum nicht? Wie du schon sagtest, ne, wenn der halt ein anderes Rollout hat oder ein anderes Handling und andere Füße und Arme, also im Sinne von schnell und warum nicht? Ne? Also,
ja, absolut. Es gehört einfach dazu, daran werden wir uns gewöhnen müssen.
Ja.
Und das ist dann halt die Challenge, die man in jeder Offseason hat, Abgänge wieder zu kompensieren
Stimmt.
und beziehungsweise, um weiter competitive zu bleiben. Ne?
Absolut. Dann hast du es gerade ja schon gesagt, das können wir ja offen drüber sprechen. Sandro Platzgummer, ein, ja, kann man sagen, prominenter Neuzugang. Ich meine, klar, Raiders Tirol, man kennt ihn vom Practice Squad der Giants in der NFL. Dann hat er sich ja letztes Jahr, ich glaube im dritten Spiel, schwer verletzt, musste dann leider aussetzen. Ich habe jetzt mal zwei passende Fragen. Einmal von, da ist er wieder, James Bond 007. Eure Majestät ist da. Ja, und Medildi, und ich würde sie mal nacheinander abspielen. Das passt ganz gut. So, zuerst kommt der Geheimagent. So, wo ist er? Nein, genau, die Fragen. So.
Ist Platzgummer aktuell noch verletzt oder ist er schon komplett genesen und voll belastbar? Wird er vom ersten Spiel an als Starter auflaufen können oder kann er erst im Verlauf der Saison irgendwann einsteigen?
Und dann noch die nächste Frage hinterher. Moment. So, von Medildi dazu.
Mit Platzgummer kommt ein Name zu euch, den man als NFL-Fan kennt. Er konnte sich in den USA nicht durchsetzen. Hast du ihn schon im Training erlebt? Wie unterscheidet sich sein Niveau von anderen Spielern?
Also, Frage 1. Sandro ist noch nicht komplett genesen, aber ist auf einem sehr guten Weg. Ich meine, das war eine Knieverletzung, eine schwere, wobei ein Kreuzbandriss jetzt auch nicht mehr ein Kreuzbandriss ist, was er vor 10 Jahren war.
Ja, also, stimmt.
Es gibt inzwischen Wege. Und Sandro ist natürlich ein Vollprofi. Das ist ein Top-Athlet, der weiß, wie er trainieren muss. Der ist jeden Tag in der Reha und es sieht sehr, sehr gut aus. Wir peilen an, dass er im ersten Spiel spielt. Wir haben auch die erste Woche eine Bye-Week. Das heißt, wir fangen auch erst Anfang Juni an und ich glaube, die Chancen, dass er dort spielen wird, sind sehr, sehr hoch. Ja, aber wir werden jetzt auch nichts überstürzen. Wir haben eine lange Saison vor uns und wir werden das natürlich ganz genau mit ihm besprechen und auch schauen, wie er da auf die Belastung dann reagiert. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass Sandro Platzgummer sehr schnell sehr fit sein wird. Mhm. Und dann für uns viele Spiele macht. Ich habe ihn persönlich noch nicht gesehen auf dem Feld, aber Frank Rosa hat es, weil Frank Rosa war letztes Jahr Running Back Coach der Tirol Raiders. Mhm. Ja, und ich weiß nur, dass Frank gesagt hat, ja, als er das erste Mal Sandro Cuts machen hat sehen oder sein Speed, das ist was anderes. Ne? Das ist schon ein anderer Athlet, aber das ist auch normal, weil er hat natürlich 3 Jahre jetzt auf absolutem Top-Niveau trainiert und ich kann da Martin Latka war ja bei dir auch schon mal Gast. Ich kann mich noch dran erinnern.
Das war's. Martin Latka, genau. Das war der von der Folge mit Universe und Galaxy.
Genau. Wo Martin Latka damals zu NFL Europe Galaxy gegangen ist. Der hat mit mir bei den Hanau Hornets gespielt, wurde dann von der Galaxy verpflichtet und hat da ein halbes Jahr gespielt. Sein erstes Training, nachdem er aus der NFL Europe zurückkam und hat noch ein paar Spiele für uns gemacht, der hat uns auseinandergenommen, weil er so gewohnt war, mit diesem Speed, mit dieser Aggressivität zu spielen, das waren wir nicht gewohnt. Ja. Und Sandro hat es jetzt 3 Jahre, das ist schon ein Leistungsunterschied. Man muss halt gucken, dass er sich nicht anpasst, aber wie gesagt, das ist für uns ein Riesen-Signing und ich glaube, individuell gibt es wahrscheinlich nichts Besseres auf der Position in Europa.
Das stimmt. Da kommen wir mal eben, also ne, nicht nur Spieler kommen und gehen, auch Coaches. Jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal, jetzt kann ich die Frage auch raushauen. Ein paar Mal angesprochen.
Wie hat sich die Verpflichtung von Frank Rosa auf die Kaderplanung ausgewirkt? Frank ist ja durchaus bekannt dafür, innovativen, verrückten, offensiven Football zu spielen.
Ist auch ein geiler Typ, auf jeden Fall, auf Typ Mensch.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch ein Grund, warum er dann, wir haben ja immer Kontakt und warum er dann quasi auch verpflichtet wurde. Ich wusste gar nicht, dass er war Running Back Coach bei den Raiders, er hat bei uns Breathwork gemacht, das macht er ja. Ist ja eine sehr gute Sache und hat er auch vor dem Halbfinale bei uns gemacht und vor der Saison. Und als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, mit dem anderen OC zu gehen, hatte ich mit ihm ein Telefonat. Mhm. Einmal sagt er, ja, ich wurde von Munich Ravens interviewt. Und da sage ich, wie willst du wieder OC machen? Und er so, ja, ich dachte, du wolltest nicht mehr. Ne? Und so kam so ein Gespräch, da habe ich gemeint, mein Freund, bevor du dahin gehst, werden wir uns jetzt unterhalten. So kam das so ein bisschen zusammen. Also nach wie vor wurden vor allem natürlich die Quarterback-Entscheidung mit ihm abgesprochen, natürlich dann auch die Importbesetzung. Man muss aber sagen, wir haben in Frankfurt einen super Homegrown-Stamm. Und was natürlich geholfen hat bei den Zugängen zum Beispiel in der Offense, dass ein Paul Lennert einen Frank aus Köln kannte. Ja, und Paul Lennert war bestimmt auch rekrutiert nach Düsseldorf, aber er hat mit Frank zusammengespielt oder Frank war sein Coach und das hilft dann auf jeden Fall beim Recruiting. Also Frank hat mit seinem Namen schon auch seine Leute angesprochen, den Dimitrios, unser neuen O-Liner aus dem College, den hat Frank damals in der Bayern-Auswahl quasi trainiert. Ne? Also Frank hat auf jeden Fall sein Netzwerk benutzt und war in die wichtigen Entscheidungen auf jeden Fall eingebunden, aber glaube, ist auch froh, dass er auch ein sehr gutes Fundament schon bauen kann. Von daher, ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass wir anderen Football sehen werden, einfach personell, die Verpflichtungen, Zaratka, Castle, Nico Stramann ist geblieben, Sandro Platzkummer, das ist Explosivität. Wir haben unser Augenmerk auf die O-Line gelegt, haben mit Nielsen und Dimmi zwei super O-Liner verpflichten können, haben noch andere gute O-Liner dazu bekommen, wo wir sagen, das sollte wirklich eine sehr, sehr gute Gruppe werden. Yannick Kiel kommt zurück und ich glaube, das haben wir letztes Jahr gesehen, das öffnet dir halt in jedem Bereich Türen. Ja. Und wir haben die individuelle Qualität, um auch jeden Bereich jetzt anzugreifen. Von daher bin ich sehr gespannt, wie die Statistik nach dem Jahr aussieht, wo die Diskrepanz ist. Pass-Run, weil wir werden bestimmt den Sandro jetzt nicht geholt haben, damit wir mehr Pässe werfen. Ja? Und wir haben auch noch andere gute Running Backs. Ja? Also das wird schon spannend. Aber ich freue mich drauf, weil Frank ist ein sehr aggressiver Playcaller, ein selbstbewusster Playcaller. Und ich glaube, das werden wir auch sehen.
Wir dürfen gespannt sein, definitiv. Dann habe ich eine Frage von, ist ja auch von BT. Ja, und zwar, du bist ja, also klar, Head Coach, aber du bist auch, sobald ich auch weiß, immer noch der DC, ne? Also auch noch Defense-Verantwortlicher. Dann hören wir doch mal rein, was er wissen möchte.
Hast du irgendwann vor, deine Aufgaben als Defense-Coordinator aufzugeben und nur noch Head Coach zu sein? Mit Andy Meyer hast du ja quasi deinen Nachwuchs schon da.
Hat er ganz gut recherchiert, der Kollege. Er kommt aber aus dem Raum Frankfurt. Also,
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich kann das nicht sagen, die Defense ist halt auch mein Baby. Und ich liebe es, DC zu sein. Ich liebe es, dann noch involviert zu sein. Und da hat man sich ja auch irgendwo was aufgebaut. Aber es kann schon sein, das kommt immer wieder auf die Belastung an. Das entscheide ich Jahr für Jahr, dass ich sage, vielleicht wird es jetzt Zeit, auch diesen Posten mal abzugeben, weil ich auch merke, es werden immer mehr Ressourcen verbraucht, um das Team zu führen, um das Team zu leiten. Also einfach auch durch das Level, was wir jetzt haben. Ne? Und das hat natürlich auch nochmal eine ganz andere, das ist eine ganz andere Sparte als DC zu sein, wenn du Head Coach bist. Und ich will es nicht ausschließen. Bis jetzt konnte ich mich davon noch nicht trennen. Aber es ist auch nicht so, dass der Gedanke komplett fremd wäre. Also ich versuche das von Jahr zu Jahr zu analysieren. Und es wird bestimmt irgendwann der Zeitpunkt kommen zu sagen, auf geht's. Jetzt bin ich Head Coach. Das hat aber dann auch was mit Finanzen zu tun.
Okay.
Mit innerer Struktur zu tun, ne? Also ist ja ganz banal. Ein Head Coach, der auch DC ist, ist sehr wahrscheinlich günstiger, als wenn man Head Coach, DC und OC hat. Ja, und das kommt natürlich auch noch alles dazu. Haben wir überhaupt die Kapazitäten, um da drei Coaches in der Richtung zu verpflichten?
Okay. Dann fand ich noch einen interessanten Fakt zum Thema Recruiting. Klar, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Was glaubst du, wie das bei euch jetzt mal in Frankfurt oder im Frankfurter Raum entwickelt hat, wenn man jetzt mal rein geografisch, ich sag mal so, zwischen zwei, in Anführungsstrichen, Schwergewichten liegt, zwischen Ryan Fire und Stuttgart Search? Und dazu hast du ja auch noch einen NFL-Coach, einen ehemaligen, in Düsseldorf und in Stuttgart auch einen recht hoch dekorierten Coach Neumann. Macht das was aus? Oder sagen Leute auch, ach, guck mal, Coach K, Frankfurt, geile Arbeit, oder OC Rosa, da gehe ich hin? Oder wie auch immer, also. Oder auch jemand, der aus Düsseldorf oder hier aus der Nähe kommt, sagt, ich gehe nach Frankfurt.
Nein, es ist auf jeden Fall Top-Konkurrenz. Also wir sind da schon in der Zange von den zwei Top-Teams. Die waren ja auch letztes Jahr im Finale. Ich glaube schon, dass wir als Frankfurt sehr viel Gutes bieten. Ne? Und auch über die Jahre, wie gesagt, wir spielen erfolgreichen Football. Wir müssen uns auch vor keinem verstecken. Wir haben eine überragende Fanbase. Wir haben viele Qualitäten. Und ich glaube auch, dass wir sehr, sehr gute Coaches haben. Aber wir sehen es am Beispiel Joe Thomas, das zieht immer mehr. Wir sehen es am Beispiel Jim Tomsula. Welcher Spieler will denn nicht mal mit der NFL noch näher in Berührung kommen? Oder mache ich mir auch nichts vor? Es ist wahrscheinlich attraktiver, wenn es heißt, dein Headcoach ist Jim Tomsula oder dein Headcoach ist Thomas Kösling. Und das ist auch okay. Wir müssen halt schauen, dass wir mit Frankfurt so gute Arbeit leisten, dass wir Spieler überzeugen können. Das haben wir geschafft. Wir haben ja auch ein paar Hochkaräter geholt. Und ich sehe es jetzt noch nicht als Nachteil, aber ich sehe es auch schon so, dass diese Konkurrenz immer größer wird und es natürlich einfacher wäre, wenn jetzt nicht so zwei Hochkaräter da irgendwie uns in der Zange haben. Ja, also da würde ich lügen, wenn ich sage, es sind nicht bestimmt auch schon mal ein paar Spieler irgendwo dahin gegangen, weil sie sagen, ich will da mal unter diesem Coach arbeiten. Aber das ist normal. Aber genauso kann ich aber auch sagen, sind natürlich auch Spieler hergekommen, weil sie in meiner Defense spielen wollen, weil sie unter Frank Rosa spielen wollen. Mhm. Also das ist ein Geben und Nehmen.
Ich wollte gerade sagen. Und wir haben es ja gesagt, ne, man soll sich ja nicht zu sehr in die Spieler verlieben, sage ich mal, in das Team schon. Weil es ist halt ein Kommen und Gehen, Geben und Nehmen und jeder mal. Und also ich persönlich, wenn ich jetzt Spieler wäre, mal so, und sag mal, ich könnte sagen, in so einer aktiven Karriere von 4, 5, 6 Jahren, ich habe mal unter Coach K, also unter dir gespielt. Ich war aber auch in Düsseldorf oder ich war mal im Ausland. Das macht auch die Vita natürlich ziemlich geil, ne? Und kannst dann irgendwann deinen Enkelkindern sagen, hör mal, der Papa oder der Opa hat mal in Frankfurt gespielt und ich war mal Champion. Oder ich war mal in Paris oder so. Also
Ja, ist absolut.
Halt, ist also halt spannend.
Die Möglichkeiten sind komplett offen jetzt, ja.
Wir haben noch das Thema Import, klar. Ne, jeder hat sie, jeder braucht sie. Ne, also sind ja auch gute dabei und da kommt von der lieben Gausi. Ich glaube, es ist eine Frau, ich weiß es gar nicht. Aber von ihm. Von Gausi kommt auf jeden Fall dazu eine interessante Frage.
Würdest du eine Aufstockung der AE-Spots begrüßen?
Vielleicht nochmal zur Erklärung, das wusste nämlich der Dirk, der die Frage vorher auch nicht, was A und E bedeutet. Nur mal so, falls du es mal kurz erklären möchtest.
Also Gausi ist ein Herr. Ja,
okay, Entschuldigung, um Gottes Willen. Ich wollte niemanden diskutieren hier.
Ich hoffe jetzt auch, dass ich mich nicht in die Nesseln gesetzt habe. Aber nein, ja. Nein. Also den Gausi, den ich kenne.
Okay, ja, okay. Das ist, an der Stelle dann kurz.
Wenn es eine Verwechslung ist, tut es mir leid. Ja.
Dann sage ich auch schon mal Gude und sorry.
ja. Also zu der Regelung. Mhm. Erstmal, was ist der Unterschied zwischen A und E? Das ist ein bisschen verwirrend. Also A wird immer als Amerikaner dargestellt, was es eigentlich nicht bedeutet, weil man unter diese A-Kategorie fallen auch Japaner, Mexikaner und Kanadier. Warum? Weil die ein, könnte man sagen, professionelles Football-System haben. Die haben ein Schulsystem und eine Profiliga. Deswegen fallen die unter die Kategorie A. Okay. Aber die Amerikaner sind die Besten, deswegen werden vor allem Amerikaner geholt und deswegen kommt man leicht zu. Ein A-Spot ist ein Amerikaner. E könnte man jetzt sagen, ist Europäer, aber ist jetzt auch nicht richtig, weil es geht eher um internationale Spieler, die nicht unter die A-Kategorie fallen. Also auch, auch ein Australier
oder
E-Spot gelten. Also deswegen geht es eher um International Players.
Okay.
Die Grenze oder beziehungsweise die Regel besagt, wenn du deinen ersten Football einen dieser professionellen Länder gespielt hast für 2 Jahre, dann giltst du als A. Also es kann auch sein, dass ein Australier nach Amerika gezogen ist, dort Highschool, College durchlaufen hat, dann würde er unter die A-Kategorie fallen. Wenn er das nicht gemacht hat, ist er ein internationaler Spieler, um das mal kurz so vielleicht ein bisschen da Licht reinzubringen.
Okay.
Ich finde gut, dass alle die gleichen Regelungen haben. Ich habe es schon erklärt, ne? Die Diskrepanz in der GFL war vor allem auch deswegen.
Ja.
Und somit ist es gut. Jetzt muss man überlegen, und das wird sich zeigen, ob die Liga vielleicht irgendwann sagt, dass der letzte in einer Saison, ja, wenn es vielleicht dann ein Team aus Ungarn oder so wird, vielleicht im nächsten Jahr sogar einen Spot mehr bekommt als alle anderen, um so eine Art Ausgleich zu schaffen. Also ich glaube schon, dass man da spielerische Lösungen finden muss, ähnlich wie die NFL sagt, das schlechteste Team hat den ersten Draftpick. Ja, und so könnte man das ja auch sagen, das schlechteste Team in der ELF kann einen A-Spot mehr bekommen oder zwei. Und da muss man halt mal schauen, wie das ist. Ich glaube, es müssen irgendwann wieder mehr werden, die Belastung für die Homegrown-Spieler zu viel wird, Beruf mit Sport übereinzubringen. Ich meine, GFL ist schon hart, auch jeder andere Footballsport ist hart. Du weißt es auch, was man dafür einsetzen muss. Und inzwischen muss man nach Madrid, nach Paris, nach irgendwo. Ne? Und das kannst du irgendwann nicht mehr. Und das machst du vielleicht für 1-2 Jahre. Und dann hast du aber vielleicht auch einen Titel gewonnen. Und trotzdem bist du ja jedes Jahr immer wieder daheim mit deiner Familie am Reden, können wir das nochmal machen? Und man muss das ja durchziehen. Man kann auf diesem Level nicht sagen, ich komme nur einmal die Woche, die Zeiten sind einfach vorbei. Ja. Und das heißt, dass uns auch viele Spieler abspringen werden, die vielleicht noch das Talent haben, die aber aus Verletzungen, beruflichen oder privaten Gründen das einfach nicht mehr können. Mhm. Und das kannst du nur mit sogenannten Imports meiner Meinung nach auffangen. Und ich würde schon begrüßen, wenn es wieder 12 oder sogar 14 werden. Vor allem, das würde auch wieder die Teams aus Ungarn oder so bevorteilen, weil dann haben sie auch 14 Top-Spieler und können sich von überall die Spieler holen. Plus, es ist schon schwer für die Homegrowns, dieses Pensum über viele Jahre jetzt abzuhalten. Das geht irgendwann nicht mehr.
Das stimmt. Dann kommen wir nochmal zu einem Highlight in der jetzt kommenden Saison, das Heimspiel gegen den ewigen Rivalen Rand Fire. Es geht dafür nach Offenbach ins Fußballstadion. Ich habe mal, weil ich einfach, weiß nicht, ob ich da Bock drauf hatte, aber ich habe mal geguckt, von der PSD-Bank Arena in Frankfurt zum Biberer Berg sind es übrigens knapp 10 Kilometer, das wären so circa 15 bis 20 Minuten im Auto. Das ist ja eigentlich, also ich weiß nicht, jetzt würde ich sagen, einen Steinwurf oder einen Quarterback-Pass entfernt, aber es ist ja wirklich nicht weit. Es ist ja
10 Kilometer finde ich fast schon viel gefühlt. Ja.
Echt?
Aber vielleicht ist es so, ja.
Ja, und eigentlich, also die wenn man genau will, Sparda Bank Hessen EG am Stadion Biberer Berg. Mein Gott, Leute, für mich ist es der Biberer Berg, ja, ich bin da so oldschool. Immerhin 20.500 Zuschauer. Jetzt, was jetzt nicht heißen soll, dass die PSD Arena klein, also mit 12.500 auch schon groß. Was glaubst du, wie viel kommen ausverkauft? Oder sagen wir mal 10, 5, 15?
Also, Wir hatten letztes Jahr über 10 im letzten Spiel gegen Rheinfire. Ich hoffe schon, dass 15 kommen. Ne? Und die Hoffnung besteht natürlich darin, also die PSD Bank Arena ist ein absolutes Football-Schmuckstück. Und jeder, der da schon mal ein Spiel gesehen hat, diese Stimmung, diese Dynamik und diese Lautstärke ist sensationell und ich möchte es nicht missen. Wir haben ein kleines Problem dort. Es sind nur 4200 Sitzplätze. Und Sitzplätze bezahlen halt die Rechnung sozusagen. Und es ist halt, du irgendwo gefühlt lässt sich der Football-Fan auch noch nicht auf Stehplätze so ein. Es ist wirklich schwer, Stehplätze zu verkaufen. Ja, ja, wir haben auch nicht die Leinwand, wie jetzt im Dallas Cowboys Stadion, wo man das Spiel dann da verfolgen kann. Ne? Und das ist natürlich jetzt ein Versuch mit diesem ganzen Hype, und das haben ja auch andere Teams vorgemacht, zu sagen, wir gehen jetzt mal in das nächstgrößere. Ich glaube, Deutsche Bank Park, wo die Eintracht spielt, wäre absoluter Quatsch. Da machst du dann 20.000 rein und es fühlt sich trotzdem leer an. Aber Offenbach mit 20.000 Plätzen, wo auch dann, glaube ich, 14.000, 15.000 Sitzplätze sind, das ist einfach richtig, jetzt zu sagen, lasst uns da mal hingehen, lasst uns da ein cooles Event machen, um auch mal zu schauen, wo ist denn die Grenze. Ja, und von daher ist es der nächste logische Schritt, ohne dass wir unser Heimfeld bei der PSD-Bank verlieren. Aber es ist natürlich logisch, dass gegen Rheinfire tendenziell mehr Zuschauer kommen als gegen Mailand oder gegen Paris.
Ja. Das stimmt, ja. Oder natürlich, wenn es dann, sagen wir mal, in die Playoffs geht oder so, dann vielleicht nochmal ein Halbfinale, je nachdem, wer es ist, ne, klar. Und zum Stichwort Heimspiele, Medildi hat da nochmal, ja, so ein bisschen so die, wie soll ich sagen, die NFL-Games ins Auge gefasst.
Können die NFL-Games in Frankfurt letzte Saison positive Auswirkungen auf die Galaxy haben? Rechnet ihr mit mehr Fans im kommenden Jahr?
Ja, also eindeutig ja, und gar nicht nur auf Galaxy, sondern einfach der Football ist in der Gesellschaft angekommen. Es interessieren sich viel mehr Leute für Football. Man kann gefühlt mit jedem Zweiten inzwischen über Football reden. Mhm. Und jeder hat irgendwie einen Fan oder ist ein Fan. Und das sind natürlich NFL-Interessierte. Aber der nächste natürliche Schritt ist ja, wenn man sich auf einmal für diesen Sport interessiert, dass man guckt, wo kann ich den denn noch schauen? Mhm. Und durch diese NFL-Spiele in Frankfurt wurden noch mehr Leute damit infiziert, aber vor allem auch konfrontiert. Und dann heißt es auf einmal, oh, die Galaxy, ach, da mal war was. Und ich gehe schon davon aus, dass wir dadurch ein paar Fans mehr gewonnen haben, die einfach mal sagen, wir gucken uns dieses Niveau an. Und da es gutes Niveau ist, hat man auch Hoffnung, dass die dabei bleiben. Richtig. Und deswegen ist ja auch dieser Schritt zu Flag Football wird olympisch für den deutschen Football generell so gigantisch. Mhm. Ja. Zum einen Förderung durch den Verband, zum anderen werden jetzt alle, können die Kiddies in den Schulen mit Flag Football wieder konfrontiert werden. Das heißt, Mädels spielen das, Jungs spielen das, du nimmst dieses Physische raus, was viele abschreckt. Und auch für die Vereine ist das überragend. Das ist eine Riesenchance, wieder mehr Vereinsfootballer zu gewinnen. Und der ganze Boom, der gerade da ist, wird sich auf ganz Football Deutschland und Europa, glaube ich, auswirken. Ja. NFL-Games haben ihren Teil dazu beigetragen, Flag Football, Olympiade wird einen Teil dazu beitragen und da wird jeder hoffentlich profitieren.
Ich muss dazu sagen, wir haben aber auch echt gute Botschafter, also Max von Garnier, Mona Stevens und auch einen Alex Haupert, also wirklich auch mit Flag Football jetzt was erreicht. Und ich finde, wenn man so als Team jetzt, sage ich mal, egal wo, welchen Standort man hat, und man hat jetzt die Möglichkeit, den Kids an der Schule zu sagen, komm zu uns, mach Flag Football, nicht so einen physischen Kontakt, um dann vielleicht mal zu sagen, nach weiß ich nicht, 2, 3, 4 Jahren, je nachdem, wie alt die Kids dann sind, auch gerade die Jungs, guck mal, da gibt's noch mehr. Ne, da ziehst du jetzt mal ein Pad an und mal einen Helm auf, wird ein bisschen robuster, aber wird dir gefallen. Und dann werden mit Sicherheit einige sagen, boah, das ist was. Und Mama, Papa, ich möchte jetzt Football spielen. Ne? So, und dann wieder 10 Jahre weiter, sind sie vielleicht bei der Galaxy oder Homegrown irgendwo anders unterwegs. Und das ist ja das, was hoffentlich den Football in Deutschland voranbringt. Wofür wir alle, auch wir älteren, ich sage es mal vorsichtig, älteren Herren, uns quasi auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen haben, wo wir auch für geblutet haben. Und ich finde es geil. Also deshalb
immer. Ja, es ist auch, Football hat diese Chance, weil Football einfach so komplett anders ist wie jeder andere Sport. Und man hat das Gefühl, die Leute haben so diese Wand, die sie abgeschreckt hat mit, da sind so viele Pausen und was, da passiert ja nichts, haben sie einfach durchbrochen. Sie haben verstanden, dass das ein richtig spannender taktischer Sport ist. Und um auch jetzt auf das Kindersport nochmal hinzuzukommen. In welchem Sport muss man denn all diese Eigenschaften mitbringen, wie rückwärtslaufen, fangen, vorwärtslaufen, Seitenwechsel? Ja. Ne? Da ist ja alles drin. Also es gibt jeden Grund dazu, optimistisch zu sein und seinem Kind, egal ob Mädchen oder Junge, zu sagen, hey, Flag Football ist eine coole Sache. Und wie du schon beschrieben hast, das andere ist ja dann nur die Folge davon, dass immer mehr Leute sich dafür interessieren.
Und vor allem, ich finde es ja auch schön, dass auch Ladies Football oder Frauenfootball auch mittlerweile gibt. Und von daher, wir dürfen gespannt sein. Das ist eine Ja, wir haben jetzt gesagt, ausschließlich ELF habe ich mir mal notiert, aber es ist eine Frage, die so ein bisschen, ich sage jetzt mal, deine Vergangenheit einholt, aber nichts Schlimmes.
Alles gut. Kein
Feel
Problem.
free und jetzt geht's los.
Du hast bestimmt davon gelesen, dass die Universe ihre Herrenmannschaft zurückgezogen hat. Auch wenn das lange zu erwarten war, muss es dennoch ein komisches Gefühl für dich sein. Was hast du als erstes gedacht, als du davon erfahren hast?
Ja, es ist natürlich dann irgendwo schade. Ich muss dazu sagen, es hat mich nicht überraschend getroffen. Also man hört natürlich viel, mir wird auch immer noch viel zugetragen, man hat ja irgendwo noch ein Ohr da drin,
Ja,
man kennt auch
klar.
noch ein paar Leute. Deswegen war es jetzt nicht Schock, oh, die Universe hat zurück. Und ich wusste natürlich auch schon, wie schwer es für den Verein wird, als wir diesen Schritt in die ELF gemacht haben. Also ich bin ja nicht naiv.
Ja,
Ja. Und
klar.
ich hoffe aber, und da bin ich wieder beim Thema Vision oder immer gewünscht, dass Frankfurt Universe, gerade als wir in die ELF gegangen sind, sich komplett auf den Jugendfootball erstmal konzentriert und dann so eine Art, wie es früher Köln gemacht hat, ne? Aus einer Jugendmannschaft vielleicht wieder eine Seniorenmannschaft macht und die Begeisterung für da im Prinzip weiterträgt. Und ich hoffe, dass sie es jetzt machen, ja. Und ich glaube auch, dass das dann eine Zukunft hat und zwangsläufig oder wird dann daraus wieder eine Herrenmannschaft. Und deswegen ist das jetzt erstmal ein kleiner Setback so, aber wenn man jetzt die richtigen Schlüsse draus trägt, wenn man diesen Verein weiter am Leben hält, und da sind weiterhin viele, viele passionierte Leute und diesen Jugendfootball voranbringt, Flag-Football voranbringt, dann kann man auch wieder wachsen und vielleicht auch ein bisschen gesünder wachsen, als wir das damals gemacht haben. Und nochmal, mein Wunsch und mein Traum ist ja eh irgendwann wieder diesen lila Football, der ja eh diesen Kreislauf gegangen ist, wieder zusammenzuführen. Und vielleicht sind dann die Regularien auch so, dass man das offiziell machen kann. Vielleicht hat sich Football so professionalisiert, dass wir ein eigenes Trainingsgelände haben, dass wir dann auch die Universe ohne Probleme damit integrieren können. Das ist einfach im Moment in Frankfurt überhaupt noch nicht möglich. Und ich sehe aus dieser Krise oder so eine Riesenchance, dass der Verein sich von Grund auf wieder gesunden kann und da auch, ja, organisch gut wächst.
Sehr schön. Also man die Geschichte hat es ja gezeigt, ne, dass da was geht, dass man auch mal, ich sag mal, ja, was einreißen muss, um es aufzubauen. Und es hat ja funktioniert. Also von daher, ich wünsche es mir auch. Weil Frankfurt ist halt im Sport, Fußball, auch Eishockey, muss man sagen, im Football ist halt, ne, eine Metropole, ne, Manhattan auch, klar, Banken und so weiter, aber ich denke mal, da geht was. Also Purple wird wieder, ne, also nicht Purple Rain, aber ich würde sagen, wir kommen mal zum Gruß der Woche. Das hat sich nicht geändert. Du darfst noch mal was sagen. Also ich habe die letzte Frage, weil die fand ich so geil. Da muss ich mich auch zusammenreißen, dass ich mich nicht vor Lachen in die Hose mache. Aber erstmal kommt dein Gruß der Woche, wenn du was hast. Bitteschön.
Ja, ich grüße meine tolle Frau und meine kleine Tochter. Seit Mitte Januar bin ich Papa geworden.
Oh, das sagst du jetzt erst. Ja, Glückwunsch, ne? Von allen.
Genau. Und von daher haben wir jetzt auch einen neuen Abschnitt in unserem Leben betreten und sind sehr begeistert und es ist einfach spannend. Und von daher hat sich ja da auch ein bisschen was getan bei meinem Lebensmittelpunkt. Und deswegen
Ja,
grüße ich
stimmt.
meine zwei liebsten Menschen auf der Welt.
Sehr
Ja.
schön. Tochter hast du gesagt, ne?
Genau, Tochter,
Ja,
ja.
okay. Ja, dann schließe ich mich mal schnell an. Grüße natürlich auch meine Frau, klar, gar keine Frage. Und was die Kinderplanung angeht, muss ich sagen, ist bei mir abgeschlossen. Fun Fact, ich habe ja, das wissen die Zuhörer ja, also meine OP gehabt und wurde im Zuge dessen auch sehr viel geröntgt in den letzten Wochen. Hab dann mal irgendwann gefragt, ich sage, wie ist das eigentlich so? Ich sage, ist das schädlich? So, weil Röntgenstrahlen. Ja, wollen Sie denn noch Kinder haben? Ich sage, nö, ja, dann ist das okay. Ich sage, ja, schön. Also weißt du Bescheid, dass auch hier
Ja.
draußen, ne, dann, wenn ihr noch Papa werden wollt oder Mama, nicht so viel röntgen lassen. Nein, aber an der Stelle sonst die üblichen Verdächtigen alle aus dem Discord auch nochmal danke an die Galaxy-Fraktion da draußen, an euch drei. Ja, dann komme ich nämlich mal zu der Frage, weil ich habe sie ja hier vor mir liegen und habe noch gedacht, so, okay, da ist noch eine Frage und die ist echt. Ich weiß gar nicht, wie man die beantworten. Ich bin echt mal gespannt, was du jetzt sagst. Das ist wieder so ein Ding, da wird's auch, ich schwöre dir, je nachdem, was du sagst, gibt's dazu ein Meme. Oh Mann. Die Leute denken ja mal, ich wäre, weiß ich, Dagobert Duck, aber okay. So, hier ist die Frage. BT, Dankeschön für diese Frage.
Jetzt, wo Longbow aus seinem langen Maledivenurlaub zurück ist und mit seinem Podcast Millionen eine Villa baut, würde ich gerne wissen, welchen Job du auf Longbows Luxury Ranch übernehmen würdest, wenn du könntest. Wärst du eher der Koch, der Butler, der Fitnesstrainer, der Gärtner, der Poolboy und wieso?
So, jetzt könnt ihr euch Coach K vorstellen als, ne, einer von diesen. Darf ich sagen, also ich hätte dich gerne als Poolboy.
Du fängst schon Poolboy.
Ah, ich hätte sage Badehose und dann dieser Stab da zum Fischen. Entschuldigung, aber das darfst du ja beantworten. Sorry. So.
Sensationell. Ja, was eine Frage.
Oder?
Ich wäre dein Hundesitter, glaube ich. Ich liebe es, mit Hunden spazieren zu gehen in die Natur. Das würde ich machen. Ja?
Okay.
Ja.
Und trotzdem, das ist mir jetzt auch egal, wie das rüberkommt, aber ich würde dir trotzdem eine viel zu enge Hose verpassen und ein Muskelshirt. Nein, Quatsch, Spaß.
Die Zeiten sind vorbei, leider.
Aber das könnte ich mir auch richtig gut, ja doch, so als Dogsitter so und dann wirklich auf meine Hose. Natürlich habe ich ein riesen Anwesen, ist ja klar, mit eigenem, keine Ahnung, wie viel Hektar Land und dann könntest du da die Hunde, müsstest wahrscheinlich mit so einem Golfcaddy hinterherfahren, weil es so riesig ist natürlich, weil ich verdiene ja Millionen. Klar, ich hab's ja. Also ehrlich. Aber das sind halt meine Zuhörer, die sind da so. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Ja, die Vorschau. Ich bin nicht vorbereitet. Ich improvisiere. Gar nicht wahr. Wir sind ja heute schon. Ach, ich muss wieder aufpassen. Zeitlich gesehen. Ich habe letzte Woche, so rum, habe ich nochmal junge Männer. Angeschrieben, das hört sich wieder komisch. Ich muss aufpassen, was ich sage. Kurz gesagt, ein Brüderpaar aus Straubing, die tatsächlich Bibelboys, also die Bibelbrüder tatsächlich, also Alexander und Philipp. Er, der Jüngere, der Alex, ist Quarterback, der Ältere, der Philipp, ist DB bei den Straubing Spiders. Ich bin mal sehr gespannt, auch mal so was Homegrown-mäßiges wieder, mal was Neues, was Frisches. Ja, dürfen wir gespannt sein auf wirklich mal eine coole Session mit zwei Jungs, die da dann, weiß nicht, ich bin mal gespannt, ob es da so ein bisschen so Beef gibt zwischen den beiden. Man hat ja immer der Ältere, der Jüngere, der Kleinere, der Größere, wie auch immer. Dürft ihr euch freuen. Wird bestimmt spannend. Und ansonsten, ach so, das habe ich ganz vergessen. Ich wollte eigentlich noch jemanden grüßen. Ich hänge das mal hinten schnell hinten dran. Denn habt es ja schon letzte Woche gehört. Aber auch an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an Hendrik von Football. Vielleicht werdet ihr diesen Namen jetzt öfter mal hören, denn ich bin mit meinem Podcast, also ich als Person, nicht falsch verstehen, bin in die Football-Community rübergewandert. Ich möchte ein Next Level erreichen. Ich möchte auch ein bisschen wachsen mit euch zusammen. Ich möchte noch mehr Content generieren und euch gerne noch mehr wiedergeben. Von daher, ihr findet mich also jetzt noch ein paar Folgen lang, dann auch diese Folge natürlich in meinem Spotify-Account, demnächst dann bei Football. Aber es ändert sich nichts. Also die Höhle bleibt, ich bleibe. Tolle Gäste. So, in dem Sinne. Ja, kommen wir schon zu dem, wovor alle ein bisschen Angst haben, vor der Verabschiedung. Ja, ich habe improvisiert da stehen. Deswegen, ich versuche es kurz zu machen. Dankeschön nochmal an dich, an Thomas, an Coach K, Frankfurt Galaxy Head Coach. Dass du nochmal da warst. Man sieht es immer zweimal im Leben, das ist ja wirklich so. Es hat Spaß gemacht. Es war sehr informativ, auch mal so ein paar Eindrücke nochmal zu kriegen. Du hast ja im Vorfeld immer gesagt, ja, kannst du alles fragen. Aber ich traue mich ja doch nicht so ganz. Aber finde ich trotzdem gut. Open Mind finde ich super. Deswegen, auch an euch da draußen, wenn ihr die Gelegenheit habt, besucht die Galaxy mal. Der Thomas freut sich, der Frank freut sich, Sandro, alle freuen sich. Feuert sie an, wie gesagt, PSD Bank Arena. Oder wenn ihr Offenbach, gönnt euch mal Rivalry Game, Interconference Game, alles Zuschauer generieren. Ja, danke schön, wie gesagt, für deine Zeit, für dass du hier warst. Und du weißt es vielleicht noch, letzte Worte gleich. Also erstmal darfst du natürlich was raushauen und dann hoffe ich mal noch auf schöne letzte Worte. Bitteschön.
Erstmal danke, dass ich ein zweites Mal kommen durfte. Hört sich ja jetzt so an, als dürfte ich ein drittes Mal nicht mehr kommen, aber vielleicht in Zukunft. Ne?
Ja, wir machen ein Voting. Ein
drittes Mal.
Wenn die Fans sagen. Ne? Ja, genau.
Nein, aber immer cool. Ich mag das Format. Ich höre es mir auch immer mal wieder an. Hab schon bei ein paar Gästen dann reingehört. Ich finde deine viel Glück mit der Sache mit Football, mit dem Hendrik. Ja. Finde ich echt cool, dass ihr das macht. Man muss Football nach vorne bringen, man muss Reichweite generieren, damit da noch mehr Leute das hören. Ja. Ihr macht einen guten Job. Von daher, danke. Ja, alles Gute auf dem Weg.
Ja, und jetzt, du weißt doch, die letzten Worte, ich muss das jetzt hier irgendwie. Soll ich das überspielen? Soll ich dir kurz Zeit geben, dass du überlegen kannst? Also ich sage es jetzt schon mal, macht's gut, Nachbarn. Ich hau alles raus. Das ist der Weg. 88 out the gate. Boah, mehr habe ich nicht.
Alle, die da draußen sind, supported Football. Der Sport wird immer größer und interessanter. Die Gesellschaft ist da, die Jungs sind da. die zu den Spielen kommen, natürlich auch die Mädels, kommt zu den Stadien, supportet GFL-Vereine, die ELF-Vereine. Das ist wirklich eine Riesenchance für uns, diese Community weiter wachsen zu lassen und dass wir noch Jahre, Jahre was von diesem tollen Sport haben und wer weiß, wo es hingeht. Ich glaube, wir können alle davon profitieren. Von daher, ich freue mich, euch im Stadion zu sehen. Ich freue mich aber auch, wenn ihr in andere Stadien geht. Und ja, auf eine schöne Footballzeit.
Purple Rain.
Das hättest du gut einspielen müssen.
Ja, das mache ich auch. Genau jetzt.
Geschafft. Ich habe fertig. Ja, mach's gut, Nachbarn. Das ist der Weg.